Hey Leute, das ist The Definition, der Podcast für Hip-Hop-Gourmets. Mein Name ist Marius, Samo ist auch am Start. Let's go! Ihr Lieben, moin Samu, wie geht's dir?
Grüß dich, mir geht's tatsächlich sehr gut, denn wir nehmen ja heute erstens auf und zweitens kann ich gleich reinschmeißen. Ich habe herausgefunden, die Tage, was Doomscrolling ist und seitdem lese ich mehr Bücher.
Gut, da musst du mich kurz aufklären, ich habe absolut keine Ahnung, wovon du gerade sprichst.
Nee, im Ernst, ich meine, momentan, wenn du so auf Twitter gehst oder so, die Nachrichtenlage ist ja absolute Katastrophe. Und wenn man sich dann so durchscrollt, so ein Tweet, noch ein Tweet, noch ein Tweet, noch ein Tweet und so weiter, und dann kriegst du noch eine Nachricht und noch, und es wird immer schlimmer, und das nennt sich dann quasi Doomscrolling, und man kommt nicht mehr davon weg. Und mir geht's dann teilweise so, ich bleib dann so drin hängen, dass ich dann irgendwie so nach 10, 20 Minuten merke, oh mein Gott, ich scroll mich jetzt seit 20 Minuten durch Twitter und es gibt mir eigentlich gar nichts. Außer mich tendenziell noch mehr zu frustrieren. Und deswegen habe ich neulich wieder angefangen, mehr zu lesen und Musik zu hören natürlich. Und seitdem geht es mir viel besser. Also mir geht's gut.
Ah, okay, ich verstehe. Also du hast praktisch gelernt, dass zu viel Social Media ungesund ist.
Ja, genau, so hätten wir es auch ausdrücken können. Aber das andere klang jetzt cooler.
Also auf jeden Fall cooler, definitiv. Also ich würde jetzt fast sagen, ich kann das nachvollziehen, aber dadurch, dass ich ja kein Twitter-User bin oder es auch nie wirklich war, keine Ahnung. Aber ich glaube, was du machst, beziehungsweise mein Pendant dazu, ist eher dieses auf Instagram-Reels hängen bleiben und sich irgendwie die 25. Katze angucken, die im Kopf in Joghurtbecher steckt.
Und ja, das ist auch Doomscrolling.
Ja, und irgendwann, wenn deine Frau dich fragt, so, ja, und was hast du heute Abend so gemacht? Und denkst so, ja, leider gar nichts.
Aber hast du die Katze gesehen, genau so, mit dem Joghurtbecher?
Ja, ey, ich hab dir noch eine Nachricht geschickt. So, hast du es nicht gesehen, das Reel oder so? Nee, furchtbar.
Naja, das kenne ich.
Ich verstehe dich absolut. Und dafür ist ja auch unser kleines Podcast-Projekt ganz gut. Das zwingt einen ja auch dann wenigstens mal, wenn man mal eine halbe Stunde zwischendurch Zeit hat, einfach mal ein bisschen Mucke zu hören und nicht, wie du sagst, vorm Smartphone oder Tablet irgendwie zu versacken. Und,
ja, genau. Ne,
ich meine, man arbeitet genug, Familie etc., wir haben eh genug zu tun und dann irgendwie noch die letzten freien Stunden oder halbe Stunden oder Minuten des Tages mit Social Media zu verbringen, ist gar nicht mal so schlau. Okay, das war jetzt die Moralkeule von uns direkt mal zum Anfang. genau. Ich würde mal sagen, wir haben unsere 8 Hörer, die wir haben wir jetzt gerade schon wieder verloren. Deswegen würde ich sagen, lass uns mit Mucke anfangen, oder?
Ja, definitiv. Und da haben wir uns auch was ziemlich Geiles rausgesucht, was die Laune eindeutig hebt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, ne, für uns heute sozusagen Premierenaufnahme, was unser Albumformat angeht. Und wir wollten dann auch schon mit einem ziemlichen Knaller starten und haben uns entschieden für 2001 von Dr. Dre aus dem Jahre
2001? Nee, Quatsch, 1999. Wetten, du hast das geplant, ne? Das kommt dann so automatisch, wenn man so vor sich sieht. Kam raus am 16.11.1999, also noch im Millennium davor sozusagen.
Ja, ich bin absolut glücklich, dass du auf den Leim gegangen bist. Das war mein Gag für heute. Und,
ach, war das billig.
Es war auf jeden Fall billig, aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, gehen wir ins Jahr 1999 und gönnen uns 2001 beziehungsweise 2001. Let's go.
Pass auf, ich nehme dich jetzt mal mit ins Jahr 1999, weil ich habe mir gedacht, was war denn eigentlich? Wüsstest du spontan irgendwas, was 99 stattgefunden hat?
Nee, tatsächlich nicht. Und da wollte ich genau dich auch nachfragen, weil du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du dich da auch ein bisschen um das Drumherum gekümmert hast. Denn vielleicht ganz kurz eingeschoben, was ich ganz cool fand, weißt du vielleicht, warum das Album 2001 heißt?
Ja, ich weiß es.
Okay, hau mal raus. Ja, klar, nee, wenn du es weißt, hau raus.
Ja, eigentlich sollte es ja The Chronic 2000 heißen, weil Dre wollte ja zeigen, so dass er so on top of time ist sozusagen und seiner, oder besser gesagt, seiner Zeit weit voraus. Das Millennium hat genaht und es sollte ja eigentlich der Nachfolger von The Chronic werden, also von seinem ersten Album. Und dann ist es aber ein bisschen dumm gelaufen, muss man ehrlich sagen, weil Shug Knight, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen, der hat ihm ja dann sozusagen den Namen erstmal weggeschnappt, also nochmal The Chronic benutzt und auch 2000 tatsächlich für so einen richtig schäbigen Label-Sampler. Wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, es war echt schlecht. Und dann konnte Dre das natürlich nicht mehr machen. Und ja, und dann hat er halt kurzerhand das Ganze auf 2001 geswitcht.
Ja, ich finde es mega, mega lustig. Und du hast dich auf jeden Fall gerade gerettet. Du hast deine Ehre wieder hergestellt nach deinem 1999-2001-Clash. Ja, ich finde
Wie
ganz schön,
mein
dass Dre das Ganze mit relativ viel Humor genommen hat eigentlich und dann einfach gesagt hat, 2001 würde eh besser passen, so als die Weiterentwicklung des 90er G-Funk-Sounds. So. Er ist dem Ganzen noch ein Jahr voraus und ja, ist vielleicht ein bisschen billig, aber ich finde im Allgemeinen, wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, also wann es rauskam, den Namen, dann auch das Cover irgendwie, was ja auch relativ schlicht ist eigentlich, aber dieses 2001 mit dem Cannabisblatt versehen, irgendwie grün auf schwarz, ist einfach super iconic geworden. Und ich glaube, da kann Shug Knight machen, was er will. Da konnte er auf jeden Fall nichts daran ändern, dass da ein absoluter Hammer-Klassiker entstanden ist.
Nee, und vor allem sein Label-Sampler ist mit dem Wort Iconic absolut nicht in Verbindung zu bringen.
Wichtig ist,
Also da ist schon
ja.
mal, also ist absolut grauenhaft. Aber wo wir ja gerade bei den Fragen sind, bei den Fun Facts, weißt du denn, warum Dr. Dre Dr. Dre heißt eigentlich? Weil das fand ich ziemlich lustig.
Boah, nee, jetzt hast du mich auf dem Glatteis, keine Ahnung.
Ja. Also das Dre, glaube ich, ist noch relativ
Ja,
einfach.
ist Andre, ne?
Genau, also sein Vorname
Das
ist ja
weiß ich.
Andre, insofern daher das Dre, aber das Doktor. Und dann habe ich noch überlegt, naja, vielleicht hat er irgend so einen Arztfetisch oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber tatsächlich, wir zwei kommen ja auch aus dem Basketball-Background. Sein Lieblingsbasketballer war tatsächlich Dr. J, also Julius Erving. Und da hat er sich einfach den Doktor geklaut und halt aus Andre Dre gemacht und deswegen Dr. Dre. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil das wusste ich tatsächlich nicht vor dieser Folge.
Boah, das ist mega nice. Ja, richtig geil. Also, guck mal, starten wir doch schon mal ganz lustigen Fun Facts über das Album beziehungsweise über den Produzenten des Albums hier rein. Aber ich habe dich gerade anfangs unterbrochen. Du wolltest uns mal, also mich und die Hörer und Hörerinnen mal zurück ins Jahr 1999 geleiten und uns mal sagen, was da überhaupt abgegangen ist.
Absolut. Und ich muss sagen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, war eigentlich ein ziemliches Scheißjahr. Aber wir werden jetzt gleich mal zusammen rausfinden, wie viel Einfluss diese ganzen Ereignisse auf das Album von Dr. Dre hatten. Also zum ersten hat man 99 weltweit den großflächigen Ausfall von Computersystemen befürchtet. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, als alle gesagt haben, oh mein Gott, die Computer, die kommen alle mit der Zeitumstellung nicht klar und dann irgendwie auf dieses Umstellung auf 2000 war ja die Panik schlechthin. Manche haben dann gehamstert und gebunkert, das kennen wir ja aktuell in der Situation auch. Völlig sinnlos und dann stellt sich raus, so am 1.1., ja, die Computer laufen weiter, ist eigentlich nichts passiert. Also das war schon mal ein bisschen sinnlos. Dann damals, Parallelen zu heute, Beginn des zweiten Tschetschenienkriegs.
Ja, stimmt.
Also eigentlich hat sich absolut nichts geändert, muss man sagen, auf der Welt, in vielerlei Hinsicht. Die Lewinsky-Affäre hat stattgefunden, wer sich noch daran erinnert. Also Bill Clinton musste sich rechtfertigen beim Impeachment-Verfahren. Und auch das kennen wir ja aus den letzten Jahren, denn Donald Trump wurde ja auch impeached oder man hat es zumindest versucht. Und so war es eben auch bei Bill Clinton, musste sich rechtfertigen, warum er sagen wir mal so, sein Büro nicht unbedingt nur sachgerecht genutzt hat.
Du meinst, es war eine Bumsbude?
Naja, das war eine Bumsbude, Weißenhaus. Ja, das kann man wohl so sagen. Ich be bezweifle zwar, dass es der einzige ist, aber gut. Dann zurückzukommen auf den Hip-Hop. Big L wurde erschossen, 1999.
Stimmt.
Ein großer Verlust für Hip-Hop.
Ja.
Also Big L auch eins so der großen What-Ifs für mich in der Hip-Hop-Geschichte. Was wäre gewesen, wenn der mehr Alben hätte produzieren können?
Ja, vor allen Dingen auch einer, der, glaube ich,
Geiler.
dieser Zeit super gut getan hätte. Also jemand,
Ja.
der auch in meinen Augen auch gerade so Mitte, Ende der 90er auch wirklich stark war, wo irgendwie hätte noch mal was. Also es wäre einfach toll gewesen. Es war echt ein geiler, geiler Künstler.
Ja, und der hat damals auch so ein bisschen, das klingt jetzt total dumm, was ich jetzt sage, aber der hat so diesen Gangster-Rap so ein bisschen auf die Straße gebracht, wenn du weißt, was ich meine, weil es klang so Street und nicht so dieses hochglanzproduzierte, ich hänge die ganze Zeit im Studio in Beverly Hills rum und mache jetzt
Ja.
einen auf Gangster-Rap und so.
Ja, es war sozusagen das klassische Gegenstück zu von der Skyline zum Bordstein zurück.
Genau. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Dann auch nicht, also was heißt auch nicht so schön, auch ganz, ganz schlimm, das Columbine High School Massacre hat damals stattgefunden. Eins so der, den Film Bowling for Columbine, sagt ihr vielleicht was?
Nee, kenne ich nicht.
Nee, also basiert auf jeden Fall darauf. Dann Napster hat gestartet. Also der Beginn so richtig der File-Sharing-Ära, die ja mittlerweile eigentlich auch schon wieder vorbei ist. Wobei, so langsam, wenn man sich die ganzen Streaming-Dienste und deren Kosten anguckt, könnte man auch durchaus mit dem Take gehen, dass es bald wieder anfängt. Aber das werden wir dann sehen. Matrix kam in die Kinos.
Ja.
Da sieht man mal, wie lang das schon her ist. Das ist nämlich tatsächlich
Der
eine ganze
gute
Weile her.
Matrix-Film vor allen Dingen.
Der ist ja gut, ja gut. Danach, na, kam nicht mehr so viel Grandioses nach. Und ja, und rein modisch, was war noch in Mode? Natürlich Buffalo-Schuhe, die zwischendrin wieder mal versucht haben, eine Rückkehr zu schaffen und glücklicherweise erneut gescheitert sind. Und natürlich die berühmten Adidas-Schnellfickerhosen.
Die sind aber
Habe ich jetzt auch gehört, die.
Komplett
Ja.
zurück. Also.
Ja, genau, die sind wohl wieder zurück. Und hat uns das Jahr 1999 doch noch mal irgendwas anderes hinterlassen als Rap-Alben. Und jetzt fragen wir uns gemeinsam, was hat all das mit den Inhalten auf 2001 zu tun?
Ja, ich glaube, mit Buffalos hat es jetzt herzlich wenig zu tun.
Nee, das nicht. Und mit allem anderen auch nicht. Also ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Klassischer Gangster-Rap, der in einer Welt spielt, in der der Rest der Welt nicht so richtig viel zu melden hat, ne?
Ja, also vielleicht für euch, um das zu verstehen, warum wir das jetzt gerade gemacht haben. Wir wollen einfach immer schauen, so inwiefern ein Musikalbum eben auch mit der oder Dinge, die in der damaligen Zeit passiert sind, auch irgendwie aufnehmen oder verarbeiten etc. Na, das haben wir aktuell, glaube ich, ziemlich viel. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass in Deutschrap-Kreisen war in den letzten, weiß ich nicht, 2 Jahren hat, glaube ich, jeder Song eine Corona-Line oder irgendwie eine
Ja, das stimmt.
Masken-Line oder irgendwas, Pandemic oder sonst was. Und deswegen, das ist uns einfach irgendwie wichtig, weil wir machen das Ganze ja auch so ein bisschen deswegen, weil wir ja das Ganze nochmal Revue passieren lassen wollen, uns ein bisschen die Situation reinversetzen wollen. Aber wie du schon sagst, 2001 hat eigentlich mit der Mode von 1999 beziehungsweise mit den aktuellen Geschehnissen damals sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Was ich aber geil fand, ist, es gibt ein schönes Interview mit Dre. Das ist noch relativ aktuell, würde ich sagen. Also er sieht auf jeden Fall genauso aus wie bei der Halbzeitshow vom Super Bowl. Also auch schon in seinem etwas dezenteren Kleidungsstil, den er ja heutzutage pflegt. Da haben sie ihn mal zu dem Album gefragt, was denn überhaupt, also was denn so seine Idee dahinter war, ne? Und was ich halt cool fand, war, er hat einfach gesagt, er wollte mega coole Leute zusammenholen, mit denen zusammen was auf die Beine stellen und hat eben, sagte eben auch, das krasseste und wichtigste für ihn, warum dieses Album dann irgendwie so an Fahrt aufgenommen hat, war, dass er praktisch kurz vorher Eminem kennengelernt hat und er nennt ihn den Missing Link zwischen dem 90er Sound und praktisch dem aufkommenden 2000er Sound und diese Kombo, muss ich ganz ehrlich sagen,
Ja.
ist eben auch für die Next Episode des G-Funks einfach perfekt. Also
Ja, absolut.
Dre
Also
hat.
die Ergänzung allein schon Dres so ein bisschen, wie soll man sagen, da kommen wir ja später noch dazu, nicht besonders herausstechender Rap-Style, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und Eminem-Style, der ja damals, also muss man auch dazu sagen, damals viele mochten ihn ja gar nicht noch. Er war ja eigentlich relativ unbeliebt, so in Hip-Hop-Kreisen. Hat aber schon herausgestochen. Also war schon damals so eine Mischung aus so ein bisschen Neid. So, was macht denn der jetzt da? Und wieso kriegt er das so gut hin? Und der geht mir auf den Keks. Und dieses Verrückte, was Eminem da reinbringt und dieses Elder Statesman-artige, was Dre da versucht hat, rüber zu bringen, das hat einfach perfekt harmoniert.
Ja, definitiv. Und ich meine auch mit den anderen Features, also da kommen wir ja später noch zu detailliert, aber er hat da schon eine ganz gute Mischung irgendwie gefunden, in seinen Augen. Da werden wir später nochmal drüber reden. Ich sehe das teilweise ein bisschen kritischer, aber das war halt so die Idee, ne? Also er sagte sogar, er wollte eigentlich gar nicht selber rappen auf dem Album zwischenzeitlich. Und im Endeffekt, gut, dass er es gemacht hat. Also auch wenn er nicht vielleicht nicht immer die besten Parts hat, aber die besten Songs, da hat er schon dran mitgewirkt. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ein Producer-Album, ne? Es ist kein Rapper-Album in dem Sinne, ne? Also damit auch was sehr, das finde ich ist krass herausstechend eigentlich. Also es ist total logisch, wenn man halt weiß, wer Dr. Dre ist. Aber wenn man, also ich habe mich noch nie so detailliert mit diesem Album auseinandergesetzt wie in den letzten Wochen, weil wir natürlich irgendwie uns jetzt auch dann auf dieses Album als Opener festgelegt haben. Und es ist einfach ein krass herausstechendes Album. Es ist einfach kein Standardwerk. Und es ist auch kein Sampler oder irgendwie so. Ja. Ne? Es ist einfach kein Mixtape oder irgendwas. Es ist wirklich ein Producer-Album und davon gibt es einfach super wenige, vor allen Dingen in der Qualität. Ne, und gut, da hat natürlich dann auch Dre auch sein, gut, das ist halt auch seinem Fame natürlich auch irgendwie dann auch geschuldet, dass da einfach super viele krasse Leute dran mitgewirkt haben. Also unter anderem ja lustigerweise, das wusste ich vorher auch nicht, Jay-Z, der hat zwar nicht gerappt, aber der hat mitgeschrieben an Still Dre und den ganzen Geschichten. Das ist so abgefahren. Also, und sonst hatte der ja auch alles, was Rang und Namen hatte, eigentlich auf dem Album. Ne? Das ist schon cool.
Ja, das war schon krass. Und es ist aber halt so eine Art spezielles Producer-Album, weil wir kennen es ja zum Beispiel von The Alchemist oder sowas, First Infantry, wo er halt alles produziert hat, aber eben nicht rappt. Und dann gibt's noch so ein Zwischending, wenn ihr euch erinnert an Pete Rock Soul Survivor. Hätte ich jetzt zum Beispiel im Hinterkopf gehabt als reines Produzentenalbum, aber Pete Rock rappt ja zwischendrin auch mal und sagen wir mal in ähnlich grandios wie Dr. Dre, also halt nicht. Aber es passt dann schon auch irgendwie und das geht dann schon eher so in die Richtung. Also selber auch Interpret sein, aber dieses Interpret sein halt eben nicht in den Vordergrund stellen. Und das macht das Ganze so ein bisschen besonders, weil es das halt abrundet. Ich finde diese reinen Produzentenalben, die schwanken manchmal so ein bisschen zwischen Sampler, wild durcheinander gewürfelt. Und einem konsistenten Album natürlich, also je nachdem, wie gut sie halt durchproduziert sind. Aber dadurch, dass er eben selber dann mit Rap, finde ich, gibt es einen anderen Vibe irgendwie, als wenn er jetzt nur hinter den Boards gesessen wäre.
Ja, voll. Also es hätte auch ohne ihn als Rapper nicht funktioniert, ne? Weil es ist halt, können wir ja schon mal sagen, es ist halt ein krasses Representer-Album, ne? Also es ist schon, es ist so ein bisschen, ne? Wir feiern die Old School, wir feiern die True School, wir feiern mich vor allen Dingen auch. Und sich selbst zu feiern, beziehungsweise von anderen gefeiert zu werden, ohne selber mitzurappen, hätte super seltsam gewirkt. Also ich bin
total. Ne?
Also ich fand es schon sehr wichtig, dass er mit dabei war, gerade bei den Bangern, sag ich mal.
Ja, vor allem, ich meine, damals war so Gangster-Rap war ja so mittlerweile 1999 war so die dominante Spielart des Hip-Hop. Hat sich also über die 90er so ein bisschen bewegt, aber da war eigentlich so Gangster-Rap tatsächlich vorherrschend. Und den hat Dre damals ja mit NWA zunächst mal und dann später aber auch mit The Chronic, also maßgeblich sozusagen mit angestoßen. Und es war ja auch so ein bisschen sein, wie soll ich sagen, seine Motivation, da jetzt nochmal klarzustellen, wer eigentlich so ganz an der Spitze ist. Und dann gibt's ja auch so Lines irgendwie zwischendrin wie We started this gangster shit and this the motherfucking thanks I get. Also von The Watcher, vom ersten Track des Albums. Also er wollte dann schon nochmal klarstellen, so Moment mal, irgendwie, ich bin jetzt hier so nebenbei, lauf hier so nebenbei mit, aber eigentlich bin ich doch on top of the game. Und ich meine, Ende der 90er war es ja auch tatsächlich so, da waren andere eigentlich vorherrschend im Hip-Hop. Also wenn du 99 an Hip-Hop gedacht hast, hast jetzt nicht zwangsläufig an Dr. Dre gedacht, er hat hier und da mal was Nices produziert. Zu den Sachen, die er vorher gemacht hat, kommen wir noch. Aber ich würde so sagen, die Namen, die damals wirklich so in aller Munde waren, zum einen waren DJ Premier als Produzent. Der hatte auf jeden Fall die dicksten Beats und die dicksten Bässe, wenn man so will. Swiss Beats, Riesennummer damals, spricht heute kaum noch einer davon. Der hat im Prinzip alles von DMX produziert oder so das meiste, die ganzen Rough Riders Sachen, alles was so ein bisschen so nach so knarzenden Synthes irgendwie klingt, das war Swiss Beats. Und wenn du in den Club gegangen bist, dann lief da entweder Jay-Z oder Puffy rauf und runter, ne? Und hin und wieder mal irgendwie noch ein paar alte Sachen von Tupac oder Biggie eingestreut. Aber an Dre hat damals eigentlich keiner mehr gedacht, so richtig.
Nee, they forgot about Dre sozusagen, ne? Haha, ja, passt perfekt. Boah, ich bin heute richtig in Form.
Hammer, die Überleitung.
Nee, aber es ist definitiv so, ne? Also, es war eben genau dieses Ding, ne? So dieses diese True Gangster Era irgendwie, die ja eigentlich so in den so 88 angefangen hat mit NWA, die ist so ein bisschen ausgefadet, ne? Du hattest dann eben diesen West Coast East Coast Konflikt, der auch einfach, wenn man jetzt mal muss man ja mal ganz ehrlich sein, da wird über Beef gesprochen, so, da sind halt einfach Leute erschossen worden, ne? Also, ne? Ja. Also ob es jetzt Biggie ist, ob es jetzt Tupac ist, so, das waren einfach, das sind dann ja in den Mitzwanzigern, ne, sind die einfach umgebracht worden. Und da hat man halt eben auch gemerkt, so, das hat dann auch dem Ganzen so einen Abbruch getan. Ne? Ich glaube, das hat man so gemerkt, dass das Ganze auch einfach ein bisschen drüber ist. Zumindest im Mainstream fand man das dann, glaube ich, auch nicht mehr so cool. Und wie du sagst, ne, Jay-Z war deutlich salonfähiger und Puffy ja auch, nachdem Biggie tot war, irgendwo, ne? Also als er dann wieder dann zurückkam irgendwie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass es 2001 gibt, weil diese Entwicklung, die das Ganze da angenommen hat, Jay-Z nehme ich da jetzt mal raus, zumindest ihn sehe ich immer so ein bisschen eher, weiß ich nicht so, keine Ahnung, er hat diesen Style nicht so krass geprägt, dieses Bling-Bling-Ding. Das war für mich eben auch so ein New Yorker, irgendwie, der hat so ein bisschen seinen eigenen Style gehabt, aber das, was Puffy da gemacht hat, fand ich echt schon ein bisschen drüber. Und die nächsten Jahre, also sprich Anfang der 2000er, wird er noch zeigen, wie das Ganze sich noch entwickelt hat. Und das ist für mich nochmal herausstechend, einfach wie geil 2001 ist.
Absolut, ich meine, Puffy hat ja diesen Chiggy-Shit da irgendwie geprägt. Ne? Damals, also allein die Musikvideos, wenn man sich die alten anguckt, überall irgendwelche Neonlichter, das Ganze irgendwie mit der Fischaugenkamera gefilmt und dann irgendwelche bunten Glitzeranzüge und vor der Kamera rumgehampelt. Das ist ja wirklich zu so einer Art Varieté-Show dann irgendwie teilweise verkommen in den Hip-Hop-Videos. Und da war es wirklich mal ganz angenehm, wenn entweder so was Gangster-mäßiges kam, was so wirklich komplett unterproduziert war, einfach so in Sepia-Farben, irgendwie alle laufen auf der Straße rum und stehen um die brennende Tonne. Ja. Oder halt so Dr. Dre-mäßig im Lowrider rumfahren. Und auch die Videos, die waren zwar gut produziert, aber es waren halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, merkwürdig angezogene Leute, die halt auf der Straße rumlaufen so und in die Kamera rappen und ein Auto dabei haben, sowas. Und das war natürlich völlig anders als das, was Puffy da hatte.
Ja, man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, es war ziemlich artsy. Also irgendwie so, man hat irgendwie so den Ansatz gefunden. Aber generell muss ich sagen, wir haben uns jetzt gerade so ein bisschen über die Zeit aufgeregt. Es gab halt auch unfassbar viele geile Alben auch zu der Zeit. Ne? Also, um das mal so in den Kontext zu setzen. Was ich mir so rausnotiert habe, was ich am krassesten fand in diesem Jahr, also 99 zusammen, eben auch mit 2001, auf jeden Fall Mos Def, Black on Both Sides.
Oh ja.
The Roots.
Eins der geilsten Alben ever.
Ja, The Roots, Things Fall Apart. Dann Eminem mit der Slim Shady LP, also er war dann auch offiziell da. Ne? Und dann auch Method Man und Redman mit Blackout. Also das war schon eine wilde
Legendär.
Zeit. So, ne? Was hast du dazu?
Ja, und DMX.
DMX,
ja. Ja, genau. Ich habe noch DMX and Then There Was X kam in dem Jahr raus. Von Nas, I Am.
Ja.
Hat er eigentlich seine, ich glaub, was, I Am war, glaube ich, das dritte Album, wenn ich mich recht entsinne. Müsste das dritte gewesen sein. Und Notorious B.I.G. war immer noch da, obwohl ja schon nicht mehr da. Und mit dem passenden Namen Born Again.
Ja.
Also da kamen schon einige geile Sachen raus und sich da so zu behaupten, weit oben, das war gar nicht so einfach.
Das ist jetzt die Frage vielleicht, bevor wir mal genau aufs Album eingehen. Findest du, dass 2001 da heraussticht oder findest du es einfach nur ein gutes Album zu einer Zeit, in der gute Musik produziert wurde?
Also, ich würde sagen, es sticht heraus, allerdings nur in gewissen Aspekten. Also, es sticht absolut heraus in Sachen Produktion. Da kommen wir nachher nochmal ganz detailliert drauf zu sprechen. Wenn ich jetzt sagen müsste, was das beste Album war von denen, die wir genannt haben, ich meine, das ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Da wird jetzt wahrscheinlich jeder ein anderes Album nennen. Für mich ist es eindeutig Black on Both Sides von Mos Def, weil es erstens inhaltlich wesentlich intelligenter ist. Ich glaube, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Und zweitens, die Beats auch richtig geil waren und ich sowieso auf diesen Backpacker Boom Bap Style brutal stehe. Deswegen, das wäre für mich ganz oben und die anderen sind auch alle gut, aber also rein von den Produktionen und wie diese Produktionen dann die ganze Zeit beeinflusst haben und die Zeit danach, muss man sagen, ist es nach wie vor ein extrem herausstechendes Album.
Ja, das finde ich wohl auch. Also ich finde einfach, es ist der beste West Coast Representer, den es gibt. Wenn es jetzt einfach wirklich in die Richtung, ne, du hast einfach alles drin, ne, West Coast, Compton, NWA, Snoop Dogg, ne, alles ist einfach da so. Und das ist einfach LA pur. Ja. Und finde ich eben auch genau deswegen auch sehr geil. Und wir kommen ja später nochmal drauf zu sprechen, in welchen Verfassungen man das gut hören kann. Aber es ist auf jeden Fall eins, was mir immer, es geht sehr nach vorne, gibt mir Energie. Und deswegen also in meinen Augen auch eins der besten Alben, die es so gibt. Allerdings muss man auch sagen, dass ich ziemlicher Fanboy bin von sowohl Dre, als auch Snoop Dogg, als auch Eminem. Das ist natürlich auch eine geile Kombo, wenn du halt alle drei, die du gerade eh geil findest, da auf dem Album hast.
Das passt dann perfekt, ja. Sollen wir mal auf die damalige Situation von Dre selber zu sprechen kommen?
Ja, das würde ich sagen, machen wir noch, ne, bevor wir dann ins Album reingehen.
Genau, also ich kann ja mal so ein bisschen runterreferieren, wenn du magst. Klar. Und du grätschst dann einfach rein, wenn du was dazu hast. Also als das Album aufgenommen wurde, war Dre tatsächlich schon 34 Jahre alt, ne? Und wir sprechen ja jetzt hier von, wir kommen nachher noch auf Texte, die mit Spätpubertär noch sehr wohlwollend umschrieben sind. Also muss man im Hinterkopf behalten, er war 34 Jahre alt, war mittlerweile achtfacher Vater mit 7 Müttern und das Ganze auch teils parallel. Sagen wir mal, er hatte eine durchaus wechselhafte Geschichte.
Ne? Eine wilde Zeit.
Eine wilde Zeit, definitiv, ja genau. Er hatte seit 7 Jahren kein Soloalbum mehr veröffentlicht. Also so viel zum Thema, es ist relativ ruhig geworden um ihn. Also sind natürlich andere Dinge passiert, aber Soloalbum kam auf jeden Fall keins. 91 hat er sich ja von NWA getrennt und ist dann zu Death Row, also zu Shook Knight, gewechselt. Ist 96 wieder weggegangen von Death Row, weil er sich eben genau mit diesem Shook Knight in die Wolle gekriegt hat und festgestellt hat, der Typ ist erstens nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und zweitens, er ist im Prinzip ja alles, was man kriminell nennt, so in einer Person vereint. Wundert mich so ein bisschen, dass das vorher nicht aufgefallen ist, aber irgendwann ist es dann doch durchgedrungen und deswegen wollte er weg und sein eigenes Label aufbauen. Das hat er auch gemacht ab 1996, sein Label hieß Aftermath und unter dem Label ist er 2001 oder 2001 auch erschienen. Aber der Start von diesem Label, der war gar nicht so einfach und es geht natürlich vielen Leuten so, die ein Unternehmen gründen oder so, die ersten Jahre sind oft hart und so war es bei ihm natürlich auch, denn die ersten beiden Alben, die rausgekommen sind über das Label, das erste war ein Label-Sampler, also der war absolut fürchterlich, also ich habe mir neulich extra nochmal durchgehört und zwar in aller Tiefe, es war wirklich grauenhaft. Und das andere war das The Firm Album, wo man eigentlich hätte sagen müssen, okay, das muss ein absoluter Knaller werden, also Nas, AC, Foxy Brown und Comega. Ist auch gut gelaufen tatsächlich, also hat sich relativ gut verkauft, aber ist in den Kritiken richtig schlecht weggekommen. War irgendwie auch uninspiriert und ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich bin selber riesen Nas-Fan und AC-Fan auch und so, aber das Firm Album, weiß nicht, ist mir nie so richtig reingegangen. Hast du das noch so ein bisschen im Ohr, oder?
Ja, aber ist jetzt auch nichts, was ich ständig höre. Also das ist, nee. Also wenn du mir jetzt, ich könnte dir jetzt, glaube ich, keine 3 Songs gerade aus dem FF sagen, die da drauf sind.
Ja, nee, ich tue mir auch so ein bisschen schwer. Phone Tap fällt mir gerade ein, wo sie drüber rappen, dass sie abgehört werden.
Ja, krass.
Also es war schon irgendwie kreativ, aber es auch gerade die Produktion und so von Dre wirkte echt so ein bisschen uninspiriert. Also man kann schon sagen, es war jetzt nicht unbedingt die Hochphase seiner Karriere. Und der Label-Sampler, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, also wirklich schrecklich. Da hat er so viele von diesen Spät-90er R&B-Geleier-Sachen drin gehabt, so Künstler, die er hochziehen wollte, die aber dann nie irgendwie sich nachmachen konnten. Ist komplett untergegangen, ist richtig gefloppt. Und da hat er dann auch dazu gesagt, that point of my life musically, it was just off balance. I was off track then and trying to find it. It was a period of doubt. Und ich glaube, genau so ist es, wenn du dir halt einfach nicht selbstsicher bist, wenn du nicht so richtig weißt, wie sollst du es anfangen und an deinem eigenen Zeug zweifelst, dann kommt auch sowas bei rum. Und er hatte ja vorher ziemlich viele Freunde verloren. Also im Grunde das, was er sich so aufgebaut hat an Umfeld, ist ihm nach und nach flöten gegangen. Erst durch die Trennung von NWA, den Stress mit Eazy-E, der war natürlich mittlerweile dann verstorben. Und mit allen anderen so ein bisschen in die Wolle gekriegt, dann im Prinzip mit allen, die noch auf Death Row geblieben sind. Da gab's ja dann auch heftiges Hin und Her, kommen wir gleich noch drauf, und musste sich jetzt quasi ein neues Label aufbauen, ein neues Standbein, eine neue Musik, neue Freunde. Kann ich mir schon vorstellen, dass sowas ein bisschen problematisch ist. Und damals, zu diesem Zeitpunkt, da hat er einen Track auf diesem Label-Sampler gehabt, Been There, Done That. Ihr seht schon, ich bin der TH King. Da hat er ja so ein bisschen abgeschworen vom Gangster-Dasein und hat halt so ein bisschen erzählt, naja, er war so Gangster und so, aber jetzt macht er ja so ein ganz anderes Ding. Und man kann, glaube ich, jetzt schon vorwegnehmen, dann hat er eine Rolle rückwärts hingelegt und ist von dem, was er da gesagt hat, wieder komplett abgewichen. Und ich glaube, das dann irgendwo auch aus gutem Grund. Und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, da waren ziemlich viele Gerüchte so unterwegs, so hat er es noch drauf, ist er überhaupt noch ein guter Producer, Rapper, man hat schon lange nichts mehr von ihm gehört, die letzten Beats waren irgendwie auch nicht so geil, kann der eigentlich noch Erfolg haben, ist er noch eine große Nummer? Und das war natürlich die Hauptmotivation dafür, dieses Album zu machen, würde ich mal sagen. Abgesehen davon, dass Eminem natürlich auch da war.
Ja, definitiv. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, genau was du gerade umschrieben hast, oder beschrieben hast, habe ich in meinem Kopf immer so ein bisschen drin, wenn er dieses Album rappt, beziehungsweise was, oder die Texte, die dort geschrieben worden sind, es hört sich manchmal so ein bisschen so an, wie wenn du in einer Beziehung warst, die war ganz cool, dann hat es gekracht und alles danach war dann scheiße. Und dann denkst du wieder zurück so an die gute alte Zeit, an das damals, so, oder? Und das hat das, finde ich, so, also diese NWA-Liebe, die da auf einmal wieder da ist, ne? Also, wo er ja schon zu dem Zeitpunkt schon 8 Jahre raus war, ne? Und das ja auch ziemlich bewusst damals, ne? Also, keine Ahnung, reicht ja, man kann sich den Film ja ganz gut dazu angucken, der umschreibt das, glaube ich, ganz gut, dass auch mit Eazy-E auch nicht immer so einfach war, mit Producern etc., dass es alles nicht so die beste Sache auch für ihn damals war. Und trotzdem merkst du halt jetzt so, okay, das ist aber das, wo er irgendwie hingehört, glaube ich. Ne? Das hat er, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, so, ne, das ist so mein Ding. Und ja, Entschuldigung. Und es hat eben genau deswegen, finde ich, auch super gut gepasst. Ne? Es hat, wie gesagt, es hat, glaube ich, diese Zeit gebraucht zwischendurch, ne, damit er da nochmal rauskommt, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht noch kurz bevor wir ins Album gehen. Das war ja auch einfach sein zweites und bis jetzt letztes Soloalbum, ne?
Das stimmt. Wobei, weil du letztes sagst, also ich habe auch mal gedacht, das wäre das letzte gewesen, weil ich dieses Comptoner Soundtrack bei Dr. Dre, das habe ich tatsächlich immer so als so eine Art Sampler betrachtet oder Produzentenalbum. Stimmt aber gar nicht, weil darauf rappt er ja auch. Nicht
Ja,
viel,
es
nur ein
stimmt.
paar Tracks. Im Endeffekt ist es genauso und er selber betrachtet Compton als sein drittes Soloalbum, wahrscheinlich auch als sein letztes. Aber es hat auch für mich einen ganz anderen Vibe. Also das ist wirklich mehr Sampler als
Ja,
2001.
finde ich auch. Also, es ist auf jeden Fall, muss man halt eben sagen, dass da kam zwischendurch wenig und dann eben dieser Kracher. Und ich würde sagen, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, über alles drumherum. Wollen wir ins Album reingehen?
Unbedingt. Nur zwei Sachen würde ich gerne nachschieben, dann habe ich die hier abgehandelt, weil es witzig ist. Nur ganz kurz. Erstens, kleiner Fun Fact. Er wollte ja vorher ja schon mal ein Album machen, und zwar im Grunde halt The Chronic 2, wenn man so will, unter einem anderen Namen. Und es hat dann aber nicht geklappt, weil er sich ja dann eben mit Chuck verstritten hat, ist dann von einem Label weggegangen und Chuck hatte halt die ganzen Rechte, das heißt, die Songs sind alle da geblieben. Aber weißt du, was die Lead-Single gewesen wäre von seinem zweiten Album?
Nee, keine Ahnung.
California Love mit
Ach
Tupac.
krass, okay.
Und das ist witzig, weil ich habe mich immer gefragt, warum ist es eigentlich auf keinem Album drauf? Irgendwie
Stimmt.
so ein Banger und auf keinem Album, weil es eben auf diesem Album drauf gewesen wäre. Und deswegen, weil es auf seinem Album drauf gewesen wäre, kam es nicht auf All Eyes on Me von Tupac. Es hätte nämlich eigentlich zunächst mal dessen Lead-Single sein sollen. Und so wurde es halt gar keine Lead-Single. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und was noch ganz witzig ist, um es nachzuschieben, wir hatten es ja vorhin von The Chronic 2000, also diesem schäbigen Label-Sampler von Schuck. Schuck war ein Mann, der hartnäckig war, oder er ist noch hartnäckig. Ich glaube, er hockt gerade im Knast, ne? Auf jeden Fall, er hat noch einen Label-Sampler hinterhergeschoben, einen zweiten, Two Gangster for Radio, und der war einfach mal randvoll, nur mit Diss-Songs gegen halt alle, die jetzt nicht mehr auf dem Album waren. Und was ich da ziemlich witzig fand, da war Tupac noch am Leben, also 96 kam der raus. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Tupac hat einen Diss-Song gegen Dre gemacht, unter anderem Toss It
Ja,
Up mit
klar.
Casey und JoJo. Genau. Und kommt es irgendwie bekannt vor, Toss It Up? Hast du da sofort irgendwelche Parallelen im Kopf?
Spontan gerade nicht, aber es ist was da. Also ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, worauf du möchtest, glaube ich.
Ich muss so lachen, als ich das dann nochmal nachgehört habe, weil vorher kam ja von Blackstreet und Dr. Dre No Diggity
Ja, klar.
raus. Und das war ja ein Riesenhit.
Ja.
Und Toss It Up ist einfach ein 1:1 Remake von No Diggity. Also die haben das komplett nachgemacht. Casey und JoJo ersetzen Blackstreet, Tupac ersetzt Dr. Dre
Ah,
sozusagen.
stimmt.
Diss dabei Dr. Dre. Es klingt alles irgendwie gleich, gleiche Machart und so weiter. Gab dann aber richtig Ärger mit dem Label, weil die gesagt haben, Moment mal, lass es nachmache. Und Blackstreet hat sie dann verklagt und deswegen mussten die dann den Beat leicht abändern. Aber wenn man sich jetzt Toss It Up anhört, dann hört man, es ist richtig schlecht nachgemacht. Und sollte diesen Erfolg nachahmen, den er mit No Diggity hatte, hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und kommt alles so ein bisschen klein kariert rüber und so. Und ja, Tupac war damals natürlich von der ganzen Welt angepisst und dann unter anderem auch von Dre. Also da ging es richtig rund. Insofern, es gab einige Rivalitäten und Beef noch zu diesem Thema Freunde verloren. Da war unter anderem dann auch Tupac und Konsorten dabei. War keine einfache Zeit für ihn.
Nee, das glaube ich wohl auch nicht. Aber gut, das war einfach nochmal Fun Fact, beziehungsweise auch gar nicht mal so funny der Fact, aber ganz spannend auf jeden Fall. Also so ein paar Sachen, das mit dem, das California Love Ja, logisch, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, ne, dass das sozusagen,
Ja.
das muss ja eigentlich irgendwo hingehören. Ne? Das habe ich mich auch schon öfters gefragt, warum das nicht, oder beziehungsweise nein, ich bin immer davon ausgegangen, dass es auf All Eyes on Me drauf ist, irgendwie aus irgendeinem Grund. Aber
Ja,
ist halt
ne?
aber
Ja.
einfach nicht so.
Ja, also bei mir war es tatsächlich drauf, weil ich habe natürlich früher alle CDs Sicherheitskopien erstellt. Und wo die dann schon so sicher waren, habe ich dann auch gleich noch ein paar Singles mit dazu gesichert.
Ja.
Und deswegen war es auf meinem Album tatsächlich mit drauf, dann an Folgestelle, keine Ahnung, 18 oder
Ja,
so.
verrückt. Na gut, aber das war doch jetzt schon mal ein ganz spannender Einstieg in das Album. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Okay, Samo, ich möchte gerne das Ganze mit einem kleinen Quiz beginnen. Und zwar einfach mal, wie gut kennst du meinen Musikgeschmack sozusagen? Das ist auch ein bisschen unfair auf jeden Fall, weil wir auch echt selten zusammen Musik hören. Aber ich würde gerne mal von dir wissen, was glaubst du, ist mein Lieblingstrack von dem Album?
Also, ich weiß, dass du es magst, bei Musik, wenn es knallt. Also es muss nach vorne gehen irgendwie und es muss ein bisschen was passieren und darf nicht irgendwie so ein Rumgeleier sein. Das habe ich so im Hinterkopf. Deswegen, ich habe jetzt mir gedacht, eigentlich dachte ich erst The Next Episode. Und dann dachte ich mir, du kommst aber einfach nicht an Still DRE vorbei. Und wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann musst du dir eingestehen, dass Still DRE einfach einer der ikonischsten Tracks aller Zeiten ist. Und deswegen muss es auf der 1 sein und direkt danach The Next Episode. Das wäre jetzt so mein well-educated guess.
Also well-educated, ja, du hast komplett recht, was mein Lieblingslied angeht. Es ist einfach Still DRE, ist einfach echt so.
Yes.
Next Episode ist bei mir Nummer 4, glaube ich. Aber
Echt?
Still DRE ist einfach, es ist einfach krass geil. Also es
Ja.
ist einfach so der Hammer. Ich meine, fangen wir vielleicht erstmal an, der Beat ist absolut iconic. Also absolut krass, weil der Beat. Es ist egal, wo der angeht. Ich bin direkt im Modus, sofort. Ne?
Ja, ich auch mega. All time, was würdest du sagen?
Top 3
All
bei
time
mir auf
Nummer.
jeden Fall. Ne? Also,
Bin ich
das
voll
ist
dabei.
einer von denen. Es gibt noch so ein paar andere, aber es ist wirklich dieses, der geht irgendwo an und ich bin sofort drin und ich habe auch den Text sofort im Kopf. Das habe ich nämlich mega selten. Ich
Ja.
bin tatsächlich, was so Casual hören angeht, echt so ein Punchline-Hörer, ne? Also höre immer so aus Liedern nur so ein paar Parts, die ich dann auch auswendig kenne. Irgendwie der Rest ist dann so, ja, bla blub, erzähl du mal so ungefähr.
Ja,
Und bei
genau.
dem ist das ganze Ding wieder drin. Ich habe auch sofort dieses unfassbar geile Video vor Augen. Also, ne, Dre zusammen mit Snoop Dogg im Lowrider ist sofort drin, wenn ich den Beat höre.
Ja.
Ne? Dre mit seinem, ja, noch so 90er-Jahre-Style, noch so ein bisschen, also ne, relativ casual, aber halt alles in XXXL, halt einfach so ein bisschen Elder Statesman Gangster und Snoop Dogg in seinem
Genau.
Cal-Cardi-Trainingsanzug oder Schlafanzug von mir aus auch mit den Cornrows irgendwie. Es ist der absolute Hammer. Also auch die Kombination der beiden. Also, wie du schon sagst, Dre ist nicht der beste Rapper. Das ist richtig. Aber
Nee,
nichtsdestotrotz sind
aber
seine Parts ganz gut. Und wenn du dann halt jemanden dazu holst, wie eben Snoop Dogg oder Eminem oder sonst wen, es ist einfach nur geil. Also, es ist unfassbar.
ich glaube, du hättest auf dem Beat auch rappen lassen können, wen du willst. Das wäre einfach komplett untergegangen, weil halt wirklich der Beat so nice ist. Und ich glaube, wenn ich so aufzählen muss, so All Time, auf jeden Fall ganz oben zusammen mit Mobb Deeps, Dings, wie heißt's?
Schokolan.
Shook Ones, genau,
Ja, klar.
Shook Ones Part 2 und für mich noch Mos Def mit Fat Booty. Wenn ich das höre, dann
Ja.
geht's auch sofort ab.
Ja, wenn ich jetzt so komplett drüber nachdenke, dann gibt es bestimmt noch so ein paar,
Wahrscheinlich
aber von
ja.
denen, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel, fände ich wahrscheinlich sogar noch Still DRE am krassesten, wobei Shook Ones Part 2 auch heftig ist. Aber gut, da reden wir ein andermal drüber, sonst
Heftig.
drehen wir hier komplett
Genau,
durch.
genau. Das kommt bestimmt
Wir
noch.
haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Wir machen ja nicht irgendwie jetzt hier ein Hip-Hop-Special und hören dann auf. Dementsprechend gibt es ja noch viel, was wir uns aufbewahren können. Was ich an dem
Definitiv.
Lied auch,
Aber,
ganz kurz noch
ja,
vielleicht,
so, sorry. Ja, hau rein.
was ich an dem Lied einfach auch so unfassbar geil finde, ist der komplette Vibe, in den mich das
Ja.
versetzt. Es ist einfach ein Vibe, wenn ich den höre, den Beat, dann bin ich direkt irgendwie in so einem, weiß ich nicht, so, das ist so. also nicht, ich würde jetzt nicht sagen, nicht irgendwie wütend oder so,
Ja.
aber halt irgendwie, so, es gibt Energie. Und halt auch so eine, so, ich pack das jetzt, ne? Also beim Sport finde ich, passt der ganz gut. Der passt aber auch, wenn die Arbeit vorbei ist und man geht irgendwie raus aus dem Büro und es scheint die Sonne. Weißt du,
Ja,
was ich meine?
ja.
Der ist so ein bisschen universal positiv, so würde ich sagen.
Das stimmt, ja, das ist eigentlich ganz merkwürdig. Du kannst den zu allem hören. Vor allem, du kannst den auch hören, irgendwie, wenn du Party machen willst, irgendwie. Ich kann dazu gut tanzen. Gleichzeitig kann ich dazu aber auch einfach nur rumhängen und finde es irgendwie cool. Und am besten funktioniert es natürlich im Auto, ist klar. Also immer wenn Still DRE kommt, irgendwie drücke ich irgendwie wild in der Mittelkonsole rum und will irgendwie so das Auto so eine Nummer runterfahren, was natürlich nicht funktioniert bei mir. Und na, klar, und hier Fensterheber runter und Ellbogen raus und so weiter. Aber das ist einfach geil. Also es macht ein gutes Feeling. Vom Feeling her
Genau.
ist es ein gutes Feeling, finde
Auf
ich.
jeden Fall.
Genau, aber ich weiß natürlich auch noch, was dir nicht gefällt, ist ja ganz klar. Denn da bin ich mir sogar relativ sicher, und wahrscheinlich erzählst du mir, weil ich mir zu sicher bin, jetzt genau das Gegenteil. Ich würde sagen, was dir am meisten auf den Senkel geht, ist The Message, weil es viel zu soft ist.
Nee.
Also du respektierst wahrscheinlich den Inhalt, aber es nervt dich. Und ansonsten hätte ich gesagt, Bitch Niggas, weil es lahm ist.
Message finde ich ganz gut, tatsächlich. Bei letzterem hast du recht, es gehört schon so in die Low 3 auf jeden Fall, aber ich habe ein ganz, ganz krasses Lowlight da drin, was mich echt richtig runterzieht.
Boah, jetzt kommt's, jetzt
Das ist
kommt's.
einfach Education. Mit
Education?
Hitman, Miss Rock und Eddie Griffin.
Ach Gott, ja.
Weil
Ja, okay. Oh.
ich irgendwie, aber das hat was damit zu, nicht das was, also was er sagt, ist auch ein bisschen seltsam, aber
Aber es ist ja gar kein Song eigentlich, es ist ja eher
genau,
ein Interlude.
ja, aber
Ja.
das ist so, ja, gut, ist ein, ja, hast schon recht, also sonst könnte man, was hast du gerade als zweites nochmal gesagt?
Bitch
Ja,
Niggas.
das könnte man sonst auch nehmen, also eins von den beiden, ich habe halt irgendwie Education, das sind so, genau wie du sagst, halt eben Interludes, genauso wie diese. Es gibt ja auch so diese 1,5 Minuten Songs, die aber kein richtiger Song sind. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel,
Ja.
ich weiß, es gibt es auch auf vielen Hip-Hop-Alben irgendwie, dass dann irgendwie die der Meinung sind, ich muss jetzt mal irgendwie 1 Minute lang ins Mikrofon reden. Mit
Ja,
irgendwie einem,
genau.
mit einem
Ohne
blö,
dass es einen wirklich voranbringt
genau, mit einem
inhaltlich,
blöden
ne?
Beat hinter. Und ich checke nicht, warum man das in solchen Alben macht. Also ich begreife es einfach nicht. Ja, und wenn du es dann schon machst, dann mach es wenigstens gut. Ne, also
Ja.
ich mache jetzt mal einen richtig weiten Bogen musiktechnisch. Aber eine der Bands, die ich super, super feiere, auch wenn das jetzt gar nicht dazu passt, sind die Dubliners, eine irische Folkband, die in den 70ern auch in Deutschland recht bekannt war. Also so mit Stones, Beatles, Kings tatsächlich so
Ja.
in dem, also nicht in einem Atemzug, aber die waren auch so bei der Top of the Pops und irgendwie solchen Geschichten. Und die haben eben auch Parts in ihren Alben. Natürlich geht die Musik weit weniger nach vorne, als es jetzt irgendwie Gangster-Rap macht, aber es ist schon oft sehr schnelle Musik. Sie ist, da geht es auch viel um, sag ich mal, lustige Sachen, ne? Weiß ich nicht, saufen, tanzen, solche Geschichten.
Ja.
Es gibt dann auch wiederum Sachen, da geht es um Krieg, um die ernsten Sachen, aber die sind auch sehr offensiv, sag ich mal. Und dann gibt es wirklich diese Phasen, da redet der Typ einfach wirklich auch nur 1, 2 Minuten, aber er redet dann darüber, dass seine Eltern in Gefangenschaft geboren sind, dass seine Großeltern, also ne, in Fremdregentschaft geboren sind, ne, und ich bin in Fremdregentschaft geboren, ne, also es gibt keine Freiheit für mein Volk, weißt du, es gibt keine Freiheit in meinem Land, weißt du, irgendwie solche Sachen. So, und das ist halt dein Deep, sodass du Gänsehaut kriegst. So,
Ja,
wenn du
ja.
dich damit relaten kannst, natürlich nur, ne? Wenn es dich nicht interessiert, ist es auch scheißegal, ne? Aber wenn, dann mach es
Ja.
wenigstens so. Und ich finde halt diese Sachen wie bei Education, so, wo du halt denkst, okay, bring ruhig, bring mal Street Education rein, warum nicht? Erzähl doch was aus Compton, erzähl doch irgendwie was Krasses. Dafür finde ich es aber halt super mau. Und ich finde, es hat
Ja,
einfach
es
auf
macht
dem
halt überhaupt
Album
keinen
gar
Sinn.
nichts zu suchen. Ja.
Also der Gedanke, das kann man schon so ein bisschen vorweggreifen, war ja, dass Drake gesagt hat, es soll ein sehr cinematografisches
Ja.
Album sein. Also es sollte so wie ein Film halt quasi ablaufen und in dem Film gibt es halt verschiedene Bestandteile und da geht es mal hoch her und dann ist wieder mal eine ruhigere Phase. Und zwischendrin gibt es dann, hat er ja auch wörtlich so gesagt, gibt es dann mal eine Pause vor Porno. Muss dann auch
Ja,
unbedingt mit
das
rein.
habe ich auch.
Ne?
Also,
Und
ja, gut.
Aber das Ding ist halt, ich weiß, was er damit meinte. Und ja, irgendwie läuft es so durch. Aber es war ja so eine Zeit in der 90er, da hat dann jeder gemeint, er muss 47 Skits und Interludes reinmachen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, wenn ich dann irgendwie so Musik-Playlists durchgemacht habe, was habe ich ja in unserer Intro-Episode schon erzählt, mache ich sehr gerne, dann habe ich immer erstmal gefiltert nach dem Begriff Skit und habe dann einfach mal 300 Tracks rausgeschmissen und dann nochmal nach dem Begriff Interlude gefiltert und die auch alle rausgehauen. Und es war einfach unfassbar viel. Und wie du schon sagst, du kannst zwischendrin mal, du kannst es lustig machen, du kannst es machen wie, was weiß ich, 5 Sterne Deluxe und machst ein bisschen Comedy zwischenrein. Ob man die jetzt witzig findet oder nicht, ist eine andere Geschichte. Oder ich nehme halt irgendein Thema vor, das das Album hat und spreche dann in diesen Interludes halt dazu. Aber bei Dre ist es halt so, es wirkt so ein bisschen beliebig, weil er ja verschiedene Aspekte reinbringen wollte, nur bringen die einen überhaupt nicht weiter. Und jetzt, wenn du schon sagst Education, wenn wir dann auch auf Pause for Porno zu sprechen
Ja,
kommen,
gut.
ich meine, du hörst dir halt 1 Minute lang Gestöhne an. Aufs Unflätigste sozusagen und weiß dann, ja, okay, es macht dem Titel alle Ehre, vielen Dank dafür, aber was gibt mir das jetzt? Es leitet dann irgendwie über zum nächsten Track und so, aber es ist einfach so bescheuert und man muss sich schon die Frage stellen, müssen Alben dann überhaupt so viele Skits und Interludes haben, mal ganz unabhängig davon, weil ich behaupte, nein. Also bei mir hat es eigentlich immer nur dazu geführt, dass es mein Hörerlebnis ein bisschen geschmälert hat, weil du halt noch, ein Track läuft aus, irgendwie, du bist noch so richtig drin, irgendwie machst mit und dann kommt so 2 Minuten Geschwafel, du fährst wieder richtig runter, bis halt der nächste Track kommt. Und ich stelle mir dann immer vor, beim Platte hören, ich meine, du bist nicht im Club, aber stell dir mal vor, du würdest im Club zwischen jedem Song Interlude machen.
Ja.
Katastrophe schlechthin.
Ja. Nee, das ist genau das, was ich damit meinte. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen ja, mal rausgenommen, so als eins dieser Unterbrechungen, die ich einfach kacke finde. Ne? Weil, wie du es gerade
Ja.
gesagt hast, also klar, ne, Pause for Porno ist natürlich nochmal deutlich krasser. Das wollte ich jetzt nicht als Song gelten lassen.
Nee, ist auch
Dieses
nicht.
Education, finde ich, kann man schon irgendwie als Song gelten lassen. Und das Problem, was ich damit habe, ist irgendwie, weißt du, so ein Album, ich verstehe den künstlerischen Aspekt dahinter, was Besonderes machen zu wollen. Da bin ich total bei. Allerdings finde ich, dass man doch mal auch für sich selbst mal ehrlich sein soll. Ist mal ganz, ganz doof gesagt jetzt. Früher, so 2003 oder so, als man noch Musik bei Music Load kaufen musste, stell dir mal vor, du kaufst den Interlude für 2 Euro. Also weißt du so, ja, nee, aber weißt du so.
Waren die denn genauso teuer? Ich weiß es
Keine
gar nicht
Ahnung,
mehr.
weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass es damals eine Sache war, dass es Geld gekostet hat, sich ein Lied runterzuladen. Und dann war es schon immer ultra ärgerlich, wenn du dann von einer Band, die du gut fandest, dann einfach Scheiße gepickt hast und einen schlechten Song hattest. So ungefähr. Also ich
Bestimmt,
weiß
ja,
noch,
oh Gott,
mein
ja.
Vater war da relativ hinterher, dass ich eben nicht, wie du das gerade gesagt hast, die Sachen Sicherheitskopien erstelle.
Safety first war
Genau,
mein Motto,
ja,
ja.
genau. Und da weiß ich halt eben noch, das war dann eben so, ich durfte dann eben, weiß ich nicht, dann mal am Wochenende mal ein Lied aussuchen oder auch mal zwei. Ne? Ich meine, die waren auch gar nicht so billig. Ne? Und das war irgendwie ganz cool. Und dann hast du und dann, ne, wenn du dann so nach 2 Monaten hast du dann auch wirklich mal so ein persönliches Album, Mixtape, irgendwas zusammen. Und ich weiß noch, wie mich das damals angekotzt hat, wenn da ein Crap-Track dabei war. So. Und ich meine, wenn du stell dir mal vor, du hast dann das so, ne? Und denkst dir so, ja, toll. Und das soll jetzt, also darauf kommt es jetzt eigentlich nicht an. Was ich damit nur sagen will, ist, eigentlich ist ja jeder Track eine Möglichkeit, dich auszudrücken und was Geiles zu machen. Und einfach
Ja.
dann bewusst Crap zu machen, das check ich irgendwie nicht.
Nee,
Ne?
verstehe ich auch nicht. Und vor allem, man muss auch sagen, es wird ja immer damit begründet, ja, das Album soll eine Geschichte erzählen und diese Geschichte wird durch die Interludes und was da halt passiert, vertieft. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte, die auf diesem Album erzählt wird, also es ist schon Storytelling sozusagen, aber es ist jetzt nicht, also es kommt jetzt nicht irgendwie in Verdacht, den Pulitzer-Preis irgendwann mal einzuheimsen oder so für die Inhalte. Und da weiß ich jetzt nicht, ob dann unbedingt diese Interludes noch sein müssen, um die Story so zu vertiefen, dass man dann wirklich durchblickt. Also hätte man sich wirklich sparen
Ja,
können.
nee, weil gerade, glaube ich, auch in dem Kontext passen ja eben auch, dass das Schöne ist ja an Hip-Hop, dass du ja auch so diese Gangster-Rap-Balladen da reinballern kannst.
Ja,
Ne?
genau. Ja.
Und da hast du dann eben, da kannst du ein bisschen mehr reden, da ist ein bisschen mehr Zeit dafür, da musst du weniger Punchlines raushauen, da kannst du mehr ins Storytelling gehen, da kannst du ein bisschen mehr so auf die emotionale Schiene gehen. Ne? Da geht es dann eben nicht um Gangster-Shoot Gangsters so, sondern was weiß ich, ne, we
Drive-by.
find babies in the garbage und schlag mich tot, wenn man jetzt hier mal Tupac zitiert und all sowas. Ne? Das geht ja.
Ja.
Ne? Und das finde ich ehrlich gesagt, diese ganzen Unterbrechungen, wenn man es mal so sagen will, beziehungsweise Interludes oder Skits oder was auch immer, finde ich für dieses Album, ich finde es richtig schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut. Eins möchte ich noch nachschieben, weil ich vorhin ganz unverblümt den Titel genannt habe. Ich wiederhole es jetzt ja auch nochmal, Bitchniggers. Wir haben eine Diskussion ja vorher geführt, wie sollen wir denn damit umgehen, ne, mit solchen Begriffen. Denn, das sage ich jetzt gleich mal vorweg, ich oder wir, ich kann da sicherlich auch für dich sprechen, sind absolut dagegen, gerade zweiteren Begriff irgendwie zu benutzen, weil es steht uns einfach nicht zu und muss nicht sein. Wir haben uns jetzt hier bei diesem Album speziell dafür entschieden, dass wir manche Begriffe einfach doch nennen, weil, muss man ganz ehrlich sagen, bei Dre, das komplette Album besteht eigentlich nur aus einer Mischung aus Schmäh, Schimpf und sonstigen Wörtern. Und solchen Begriffen. Und wenn wir jetzt dann die Hälfte weglassen, dann weiß man teilweise einfach gar nicht, wovon geredet wird. Also es ist reines Zitat hier, keine Wertung, und wir wollen uns auch vor allem keinen Begriff zu eigen machen, nur um das nochmal klarzustellen. Und wo sich's vermeiden lässt, dann gerade bei anderen Alben werden wir es dann auch irgendwie vermeiden. Aber jetzt hier immer Endpunkt, Punkt, Punkt oder so zu sagen, fände ich hier jetzt blöd. Ansonsten, wenn ihr das richtig dumm findet oder so, könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen, dann passen wir das gerne nochmal an, aber machen wir dann sowieso bei kommenden Alben. Da wird es dann auch ein bisschen weniger sein. Aber hier bleibt einfach nichts mehr übrig. Inhaltlich muss man ganz klar sagen. Ich habe es nochmal geguckt bei, ich weiß gar nicht mehr, Explosive war es, glaube ich, mit Corrupt. Da kommt einfach irgendwie in einer Line irgendwie 12-mal Bitch und 9-mal Ho und keine Ahnung. Und ansonsten ist eigentlich gar nichts mehr übrig an Text. Ist schon. Ja, macht irgendwo auch dieses Album aus, das muss man dazu sagen. Aber du hast jetzt noch gar nicht geraten, was ich eigentlich am besten finde und was ich am schlechtesten finde.
Ja, gut, beim Best Track wäre ich jetzt, wenn es nicht Still DRE wäre, schon enttäuscht, nachdem wie du es angepriesen hast.
Ja, okay, stimmt.
Ne.
Da müssen wir auch gar nicht mehr drauf eingehen, ja.
Ja, schlechtester Track weiß ich gerade bei dir echt nicht. Wüsste ich jetzt aus dem Bauch nicht.
Ich muss sagen, schlechtester Track, finde ich, ist tatsächlich Fuck You.
Ja.
Weil der Text ist einfach strunzdoof und hinterwäldlerisch. Der Beat ist absolut mau. Der Gedanke dahinter ist natürlich so ein bisschen, ja, das ist Gangster-Ding und die Gangster, wenn dann mal abends ist und man seine fünf Drive-by-Shootings dahinter sich gebracht hat, dann geht es natürlich so ein bisschen zur Sache. Das wollte er offensichtlich darstellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist selbst für einen 23 Jahre alten Gangster-Rap-Track, ist es wirklich fragwürdig. Und schon so ein bisschen höhlenmenschenartig. Und vor allem auch gerade bei Dre's Lines, mir kommt da immer so ein ganz, ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl, weil wir wissen ja, also müssen wir jetzt hier nicht in aller Tiefe drauf eingehen, aber Dre hat eine sehr, sehr problematische Geschichte mit Gewalt gegen Frauen, gab ja da diesen Zwischenfall, ist vielleicht das falsche Wort, ne? 91 oder 92, wo er Dee Brown erst so gegen die Wand geschubst hat und dann wohl ihr, also das war eine Moderatorin, die ihm irgendwie unliebsame Fragen gestellt hat, offensichtlich. Und er hat dann irgendeinen Kopf gegen die Wand geschlagen und lauter solche Geschichten. Es gab mehrere Anschuldigungen seiner Ex-Frauen und Freundinnen über Gewalt in der Ehe, beziehungsweise Beziehung und so weiter. Und hier kommen dann jetzt in diesem Track in Fuck You ein paar Lines von ihm, die. Also wenn man das weiß, dann denke ich mir so, nee, Junge, das geht nicht. Also dann steh bitte auch dazu. Also in dieser Netflix-Doku hat er dann so ein bisschen drüber gesprochen und gesagt, ja, er entschuldigt sich bei allen, denen er wehgetan hat und es wird ihn sein Leben lang verfolgen und er ist jetzt ein anderer Mensch und so weiter. Können wir jetzt glauben oder nicht, spielt jetzt für diese Album-Review auch eher nicht so die Rolle. Aber wenn ich sowas weiß und höre dann solche Tracks, dann ist bei mir der Entertainment-Faktor auch irgendwie ganz unten und ich denke so, nee, komm, lass es bleiben. Und auch die anderen beiden auf dem Song, es ist einfach, das ist einfach frauenverachtender Müll. Also so interpretiere ich das zumindest. Selbst für damalige Verhältnisse, wo man vielleicht noch nicht so ganz aware war, wie man es heute ist. Also heute wird so ein Track wahrscheinlich so nicht mehr rauskommen, zumindest nicht auf einem Album dieser Güteklasse. Und so Still DRE vielleicht noch diese hypnotisch geloopte Piano-Line. Ding, 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 ding. Das ist so geil. Und du hast bestimmt den Trailer gesehen zu der Super Bowl Halftime Show jetzt, ne?
Klar.
Und da kommen ja alle möglichen Tracks und so weiter. Und dann ist ja diese Szene, wo es so ganz ruhig ist, die Kamera fliegt so durch die Wolken. Und Dre geht so spazieren am Strand und auf einmal tauchen aus dem Meer so die Tasten auf und spielen so dieses Ding, Ding, Ding. Dieses Lied, das war so geil irgendwie. Das hat mich echt ein bisschen zu Tränen gerührt, muss ich sagen, als ich diesen Super Bowl Halftime Show Trailer gesehen habe. Richtig geil. Also klar, bester Track.
Auf jeden Fall. Ja gut, vielleicht auch ganz kurz noch mal dazu, was du gerade gesagt hast. Ja, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich, weil das ist halt eben was sich einfach auch durch Hip-Hop einfach durchzieht und was einfach immer, immer unangenehm ist. Vor allem, wenn es eben auch so übertrieben wird, weil es gibt dann eben auch, ich sag mal, es gibt diese Parts, sag ich mal, wo sich in einem Battle sich gegenseitig als Bitch beschimpft wird oder so. Ja,
Ja,
das
gut,
sollte man auch nicht machen, ne? Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, im normalen Leben. Aber diesen
ja.
verbalen Schlagabtausch, der muss auch nicht political correct sein, sage ich mal, wenn das jetzt nicht zu krass wird,
Nee,
dann
nee.
finde ich, gehört es irgendwie dazu. Wenn man aber merkt, wie du gerade sagst, dass es eben dann da die Interpretation nicht mehr so viel mehr anderes zulässt, als dass es wirklich um sexualisierte und physische Gewalt gerade gegenüber Frauen oder Kindern oder sonst irgendwas geht, oder Minderheiten, sonst was, ne? Also, wenn sich nicht zwei Idioten auf die Schnauze hauen, so ungefähr, dass das was okay ist, der Rest ist eben einfach, geht eben nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird man auch in den nächsten Folgen merken, ich blende das größtenteils aus. Ich höre auch diese Tracks nicht. Also, weil sonst würde für mich Hip-Hop nicht mehr funktionieren. Ne? Ich kann Hip-Hop nicht mit dem Maßstab messen, mit dem ich mein normales alltägliches Leben begehe.
Nee, das geht einfach nicht bei vielen Alben. Und also das geht mir hier auch so. Und das Ding ist tatsächlich, ich habe das du kennst vielleicht noch Say Say Radio, den Hip-Hop-Radiosender, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Und Freddy, der Chefredakteur oder der Gründer davon, Shoutout an Freddy, falls er hier zufällig reinhören sollte. Wir kennen uns nicht persönlich, aber Shoutout hat er trotzdem verdient. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er gesagt hat, irgendwo oder geschrieben hat auf Facebook, ich weiß nicht mehr, dass er mittlerweile halt einfach seine Musik auch so ein bisschen inhaltlich danach auswählt, was dann eigentlich rübergebracht wird. Haben wir wahrscheinlich alle früher nie gemacht und da haben die dümmsten Sachen gefeiert und man muss auch ganz ehrlich sagen, gerade bei englischsprachigem Hip-Hop, ich kann gut wegschalten, ich höre dann den Flow und ich höre die Rhymes irgendwie, aber die Inhalte sind mir dann teilweise irgendwie ein bisschen wurscht, aber wenn ich dann hinhöre, dann will ich auch, dass es passt. Deswegen höre ich ja auch sehr gerne irgendwie Mos Def und Common und diese ganzen Sachen, weil es dann einfach intelligentere Inhalte sind. Bei deutschem Hip-Hop kann ich das gar nicht. Also wenn solche Texte irgendwie kommen, die ganze Zeit irgendwie geht um, keine Ahnung, Kokain-Dealen und dann halt irgendwie Verherrlichung von Gewalt und allem Möglichen. Das finde ich einfach strunzblöd und will das einfach nicht hören und will es auch nicht unterstützen. Da kann ich das auch nicht, weil da muss ich hinhören. Bei englischsprachigem Hip-Hop kann ich weghören, gerade bei alten Sachen. Ich weiß, die Zeiten waren damals ein bisschen anders. Es wurden andere Dinge halt gefeiert als jetzt und so. Da kann ich auch noch mal so ein bisschen unterteilen zwischen, okay, war damals und war heute, aber mittlerweile, also ich bin älter geworden natürlich, Hip-Hop ist älter geworden. Wir sind sozusagen miteinander gereift, ja, wenn man es so ausdrücken will. Und mir geht schon so, wenn ich jetzt aktuelle Sachen höre, ich gucke ein bisschen tatsächlich auf die Inhalte. Und wenn ich dann irgendwie merke, hier geht es wirklich nur brunsdämlich zur Sache oder das Album ist einfach frauenverachtend ohne Ende oder homophob. Oder wir haben ja auch gerade im deutschsprachigen Hip-Hop immer das Thema Antisemitismus. Es geht gar nicht. Und ich will das auch nicht mehr hören und ich sehe auch nicht ein, warum sowas geduldet werden sollte im Hip-Hop. Hip-Hop ist nicht die Sprache der Idioten, sondern Hip-Hop ist meinetwegen die Sprache der Straße oder die Sprache der, kannst du alles Mögliche raussuchen. Aber es ist auf jeden Fall nichts Dummes. Und das hatten wir in der Einführungsepisode schon mal. Hip-Hop hat für mich immer den Hintergrund einer gewissen Intelligenz, wie auch immer, performativ, inhaltlich, vom Produzieren her. Ist ja wurscht, müssen wir hier nicht aufführen, aber ich will das nicht und ich akzeptiere das auch nicht. Und deswegen hier, den Song finde ich kacke, den höre ich auch in der Regel nicht. Und bei alten Sachen muss man vielleicht über manche Dinge ein bisschen weghören. Keine Ahnung, Tupac oder Biggie, ja? Also du kannst wahrscheinlich kein Tupac-Album hören oder Mobb Deep-Album und hörst die ganze Zeit auf die Texte und sagst, ja, also das ist jetzt aber nicht irgendwie, das geht jetzt aber so nicht. Wenn du so rangehst, kannst du das Album nicht hören. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man schon andere Maßstäbe anlegen.
Ja, definitiv. Ich glaube, der Exkurs war jetzt auch mal ganz wichtig, weil das ist einfach ein Thema, was einen begleitet und auch begleiten wird. Auch durch unsere oder auf unserer Reise, die wir hier irgendwie anstreben, durch diverse Hip-Hop-Klassiker, gibt es natürlich immer großartige Sachen. Es gibt natürlich auch ziemlich viel Schund. Und ich glaube, wir haben das gerade ganz gut schon mal rauskristallisiert, dass es eben auch auf diesem Album eine ganze Menge Tiefen gibt. Aber ich würde jetzt gerne auf was anderes eingehen, um das Ganze mal wieder hier so ein bisschen positiver zu gestalten. Genau. Und da muss ich einfach mal jetzt mal, würde ich sagen, die Singles, die Auskopplungen, die damals veröffentlicht wurden, die es dann auch samt Musikvideos gibt, namentlich, ne, Still DRE haben wir schon drüber gesprochen. The Next Episode hattest du schon angeteasert, dass mir das gefallen könnte, tut es. Und natürlich auch Forgot About Dre mit Eminem zusammen. Was hältst du so im Großen und Ganzen von den Auskopplungen? Also vor allem, wenn man es jetzt im Kontext zum Album sieht, haben sie die richtigen Songs gewählt?
Ganz klar die drei Highlights rausgepickt aus meiner Sicht. Also Stillery haben wir eh schon angesprochen. Forgot About Ray, auch deswegen, das hat so einen leichten Südstaaten-Bounce-Swagger. Also der Beat passt sich da ganz gut rein. Klingt ganz klar nach West Coast, aber man hat irgendwie diesen Südstaaten-Mucke-Anklang und das war halt damals heftig angesagt. Deswegen war das sicherlich auch so eine Art politische Entscheidung, das rauszubringen, abgesehen davon, dass es natürlich auch klar verdient hat, als Single rauszukommen. Und The Next Episode auch echt ein Banger, auch sampletechnisch interessant, komme ich später noch drauf zu sprechen. Ich glaube, da hat er alles richtig gemacht und genau die drei richtigen Songs gepickt. Das ist auch eine Kunst. Oft kommen auf Alben tatsächlich fragwürdige Sachen raus, zumindest für meinen Geschmack. Und wenn man dann so ins Album reinhört, denkt man sich, hä, da waren jetzt so viele geile Tracks drauf, warum hat er ausgerechnet diesen Müll rausgebracht? Und hier ist es halt genau andersrum.
Ja, da bleibt nichts hinzuzufügen, vielleicht noch kurz, weil du ja fragtest, oder weil du ja so ein bisschen überlegt hast, was mein zweitliebstes Lied ist. Es ist komplett Forgot About Dre. Ich finde es so geil. Ich finde es, glaube ich, sogar
Yes.
textmäßig sogar am besten. Aber der Beat von Still DRE ist einfach noch viel, viel geiler. Und ich sag mal, ich mag Eminem super gerne, aber wenn du halt Snoop Dogg hast als Feature-Part von Dre, dann ist das für mich, glaube ich, immer das Beste, was ich mir so groß anhören kann. Dementsprechend war es für alle anderen Songs da sehr schwierig gegen anzustinken.
Das stimmt. Was glaubst du, was mein Number-Two-Song ist auf dem Album?
Ja, du hast ja gerade gesagt, die haben die richtigen rausgeholt. Dann
Ja, die richtigen als Single, aber es muss nicht unbedingt auch eins von den Singles
okay, dann
gewesen sein.
das Exhibit Feature.
Ja, What the
Ja,
Difference.
war klar. Das war bei mir auch auf
Richtig, weil
drei.
es ist so ein boom-bappiger Beat
Ja,
irgendwie,
ist
der ist
richtig
ziemlich geil.
geil.
Und das Coole ist, ich kannte das Sample, also er hat sich da tatsächlich so in den Tiefen der französischen ja, Chanson, ich weiß gar nicht, ob das noch als Chanson durchgeht, Musik bedient. Und zwar von Charles Aznavour, Parce que tu crois. Da ist einfach dieses Intro, dieses düm, 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 ne?
Ja,
Das ist das Intro sozusagen von einem Song. Und das hat er sich rausgepickt und eins zu eins irgendwie rübergezogen und ja, quasi nachspielen lassen. Das ist so grandios, weil wenn man diesen Charles Aznavour-Song kennt, der ist so anders einfach. Und das finde ich auch wieder, das ist genau das, was ich an Hip-Hop so liebe, dass man Aspekte aus Musik rausnimmt, die völlig verändert und daraus was Neues kreiert. Und das heißt immer so, ja, Hip-Hop macht immer nur alles nach und da wird dann irgendwie so überhaupt nicht kreativ. Andere haben die Musik schon gemacht und nee, so ist es nicht, sondern man kreiert ja tatsächlich was Neues daraus, indem man halt diese Versatzstücke nimmt und das finde ich ist eine Kunst.
ja, auf jeden Fall. Also es ist abgefahren, wenn man vor allem mal überlegt, heutzutage kann man das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verstehen, die Meinung, die du gerade da zitiert hast, einfach dadurch, dass du natürlich jetzt mit dem Rechner das Ganze ja deutlich einfacher machen kannst, ne? Also digital ist das ja nochmal eine andere Nummer. Du siehst ja auch, es gibt ja wirklich durchaus, sag mal, medienaffine Leute, die können dir ja auch echt schon gute Beats einfach mal so nebenher basteln. Aber wenn du mal zurückgehst, so Mitte der 80er bis Mitte der 90er, was da irgendwie auch mit den Turntables gemacht wurde, irgendwie dann irgendwelche Klassiker aus der Black Music einfach dann wie rückwärts gespielt oder so, und da mal gescratcht und da mal nur halb so schnell und da mal doppelt so schnell. Das ist, also ganz ehrlich, es ist halt ein bisschen rough so, ne? Aber ganz ehrlich, ist teilweise gute Rockmusik auch, ne? Also da müssen es auch nicht immer die kompletten Partituren sein, sondern es reicht aber, wenn du drei, vier Akkorde da reinballerst. Wenn die gut passen, dann ist es einfach gute Mucke so. Und das ist beim Hip-Hop einfach auch so. Und ich finde gerade eben gute Samples, beziehungsweise halt eben dieses ganze Spiel mit dem, was da ist und gerade eben, wie sie es früher gemacht haben, als es noch nicht möglich war, das alles digital zu machen, ist einfach auch super innovativ. Komm da erstmal drauf.
Ja,
Ne? Es
total,
ist ja ein
ja.
Unterschied, ob du jetzt auf dem Player jetzt auf Rewind und halbfache Geschwindigkeit stellst oder ob dir das einfach so durch den Kopf geht, während du da an den Turntables sitzt und du sagst, okay, ich drehe das Ding jetzt mal andersrum und scratch da drauf rum. So, das ist schon sehr cool auf jeden Fall. Ja.
Ja, vor allem oft, wenn du halt ein Sample hast und zerhackst es dann irgendwie in 10 Einzelteile und ordnest die in einer anderen
Genau.
Reihenfolge an, pitcht die dann noch unterschiedlich hoch und machst noch irgendwelche Geräusche dahinter und auf einmal hast du eine neue Melodie. Also wenn du Apollo Brown zum Beispiel ist da ein absoluter Meister drin, alles komplett klein zu schnippeln und dann neu zusammenzusetzen. Und ich liebe das einfach. Also ich kann mir auch stundenlang so Videos angucken, wo so ein Produzent erklärt, wie er den Beat gebastelt hat.
Auf jeden Fall. Ist auch geil, definitiv.
Ja.
Bevor wir noch ganz tief in die Beats gehen, da denke ich, es ist ja vor allen Dingen auch dein Steckenpferd, würde ich ganz gerne noch zwei Sachen loswerden. Und zwar haben wir auch mal darüber gesprochen, was sind so Lines, die hängen bleiben. Ich finde, es ist bei einem Album eigentlich immer ein bisschen zu viel verlangt, das zu sagen, weil es ist halt ein Album. Ne, da sind halt so viele Lines und jetzt auf dem Album sind auch so viele Künstler. Ne? Also, das ist ja wirklich, also, keine Ahnung, jetzt ein Hitman-Fan wird sagen, hey, das ist die geilste Line und ein Eminem-Fan sagt, das ist die geilste Line und ne, Snoop Dogg-Fans sagen das und das. Ich muss einfach für mich sagen, es gibt für mich einfach zwei Sachen, die rausstechen und zwar, weil es Representer-Lines sind und die sind tatsächlich beide aus Forgot About Dre. Deswegen, also textmäßig finde ich es echt, also ich finde, es ist ein unfassbar geiler Representer. Und was ich zum einen unglaublich liebe, ist einfach dieses von Dre, Who do you think bought you the Aldis, Eazy-E's, Ice Cubes and D.O.C.'s, the Snoop D-O-Double-G's and the group that said motherfuck the police. Und das ist einfach das Fest, das, boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut,
Das
ey,
ist
und ich habe es
geil.
richtig schlecht
Das ist
vorgelesen.
geil.
Aber es ist einfach, der Typ fasst einfach in drei Lines zusammen, das ist West Coast. Fickt euch übrigens.
Ja, das ist im Grunde auch die ganze Aussage des Albums,
Ja,
aber wirklich
genau, aber jetzt
runtergedampft
genau
auf,
darunter.
ja,
Und
geil.
ich habe gerade richtig Gänsehaut im Nacken, weil ich wieder daran denke, wie er da, also auch in dem Video, wie er da steht und das dann da runterhaut. Das ist so geil. Und ich liebe ja West Coast, ne, muss man ja einfach sagen. Ich bin ja wirklich, also, ne, so End-80er, bis End-90er West Coast-Fan, wenn man so sagen will. Gibt genug auch aus dem Süden und aus New York, was ich geil finde, wenn ich jetzt mir eine aussuchen müsste. Und, was ich auch unfassbar geil fände, und zwar, wenn du die einfach eins zu eins nach heute transferieren könntest. Also ich höre diesen Part super oft, weil ich halt, wenn ich über aktuelle Musik nachdenke. Und das ist einfach der Part von Eminem, ne? Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Das ist so,
Es ist halt echt
es
so, einfach
trifft's.
bla bla bla,
Genau,
ja.
und es ist halt wirklich so dieses Ding. So hört sich für mich heute überhaupt an, was Eminem da sagt. Genau das. Und das hat Eminem irgendwie mit paar 20 vor 23 Jahren gesagt. Und was ich halt auch so geil finde, ist, dass das sagt Dre jetzt auch. Und wie gesagt, auch jetzt wieder nochmal Dre als Künstler, über den spreche ich hier, über den hype ich hier so, nicht Dre als Menschen. Er sagt einfach in einem Interview von vor 3, 4 Jahren, als er das erklärt mit dem Album, sagt er einfach auch so: Ganz ehrlich, ich habe mir für dieses Album unfassbar viel Zeit genommen. Ne, ich habe sie alle dazu geholt. Ich wollte die richtigen Leute haben. Ne, ich hatte da einfach Bock drauf und hatte einfach irgendwann gesagt: There are two possibilities. If it's about the art or it's about the money. Ne, und wir haben ja gerade darüber gesprochen: Wir finden seine Art und Weise, wie er Kunst versteht, ja gar nicht so gut. Ne, also, wie er das Album aufgebaut hat, da haben wir ja, also,
Nicht zwingend,
nee,
ja.
also, das ist ja nur seine Person. Aber was man aber sagen muss, ist, er hat sich Gedanken gemacht. Ob es jetzt gute Gedanken waren, da kann man jetzt drüber streiten. Aber eben, das finde ich, das erkennt man eben einfach. Und ich finde, dass dieser Part sowohl von Dre einfach über die West Coast-Typen halt so der 90er ist einfach nur Liebe für mich so. Und Eminem sagt es halt einfach genau richtig. Ne, es sind einfach irgendwelche Leute, die der Meinung sind, irgendwas labern zu müssen, und die labern eigentlich nur Scheiße. Und das umschreibt für mich einfach auch, um ehrlich zu sein, 50% des Hip-Hops mindestens.
Ja, das ist wirklich so. Ich habe es mir heute gedacht. Ich weiß nicht mehr von wem, aber ich habe auch so eine Playlist durchgehört. Und oft ist es ja auch so, war auch in den 90ern oft so, dass da so vor oder nach dem Song noch so ein bisschen Gelaber war, was dann kein Interlude war, sondern hängt am Song dran. Und dann labern die noch so ein bisschen rum. Dann geht immer so ein, yo, what up, we're back in this motherfucker. Und dann irgend so, und ich habe mir gedacht, der redet jetzt gerade 30 Sekunden und hat nichts gesagt. Also du kannst nichts mitnehmen. Es ist einfach nur Reden um des Redens willen sozusagen. Und das trifft jetzt hier Eminem eigentlich sehr perfekt mit dieser
Ja,
Zeile.
das stimmt. Also, wenn das ein Rap-Skill wäre, wäre Armin Laschet kein schlechter MC auf jeden Fall.
MC Armin, das
Auf
wäre so
jeden
geil.
Fall. MC Armin aus Aachen. Von der West
From the
Coast
Aiken.
sozusagen. Genau. Ja, unfassbar.
Bieber aus der West Coast. Geile Lines.
Ja.
Ich habe mir eine tatsächlich rausgeschrieben. Also ich habe relativ viele Sachen, die ich cool fand. Zwischendran waren auch coole Punchlines.
Klar.
Aber es gibt eins, was ich immer so im Kopf habe und was eigentlich auch so meine Liebe zu Musik irgendwie oder zu Hip-Hop perfekt rüberbringt. Und das ist einfach aus dem Refrain von Still Dre, und zwar dieses Still taking my time to perfect. Ach, jetzt habe ich es direkt verkackt. Still taking my time to perfect the beat and I still got love for the streets is the
Ja.
Dre. Da ist einfach alles drin. Er
Ja.
nimmt sich Zeit für die Beats. Das ist genau das, was er macht. Und ich bin da so Beat-Nerd irgendwie. Ich finde es ziemlich geil. Immer noch Liebe für die Streets. Also halt auch so vom vom Sound, vom Style, vom Storytelling. Es ist halt einfach DRE. Und das ist genau das, was es für mich ausmacht. Die Beats irgendwie, das Drumherum. Und dann ist das Album schon fertig. Und mehr braucht es gar nicht unbedingt bei einem Dre-Album.
Ja. Finde ich auch. Finde ich eine sehr, sehr gut gewählte Line. Hatte ich auch. Ich habe auch ein paar drin gehabt. Wie gesagt, bei mir ist einfach, ich keine Ahnung warum, aber wenn so ein paar Sachen aus Forgot About Dre kommen, bekomme ich einfach Gänsehaut. Und das ist für mich ein gutes Zeichen, dass das die beste Line für mich ist.
Absolut, ja. Ich meine, wir hätten natürlich auch was aus Kurops Part hier von Explosion nehmen können.
Oder auch nicht.
Oder lieber auch nicht.
Genau. Ja. Ganz kurz, bevor wir jetzt richtig ins Nerdige gehen, bevor wir in die Beats gehen, vor allem bevor dein dickes Thema kommt, eine Frage noch für dich. Wie ist dein Gefühl der Performance vom ganzen Album? Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber du in deinem tiefer gelegten Lowrider, in dem Fall jetzt natürlich, also ich spiele jetzt eine fiktive Welt, Highway Number One, Route 66, ist mir egal. Ne? So, du hast jetzt den Highway vor Augen, du hast jetzt noch genau 1,5 Stunden, bis die nächste Tankstelle kommt und du entscheidest dich, 2001 anzumachen, die CD praktisch in das CD-Laufwerk, in den CD-Player zu schieben. Wie fühlst du dich, wenn du an der Tankstelle ankommst, abgesehen von hungrig und durstig und dass du pinkeln musst?
Also, abgesehen davon, dass die Route 66 oder Highway, was auch immer, bei mir dann wahrscheinlich die A3 ist und da ist ständig Stau, bin ich in der Regel angepisst, wenn ich irgendwo ankomme.
Deswegen sage ich ja. Ich möchte dir dein West Coast-Feeling, so wie wäre das, wenn du das Album dann hören würdest. Wäre, glaube ich, die beste.
Der Sound, genau. Ja. Also es klingt ein bisschen peinlich. Ich vermute, es geht dann jedem so. Ich spreche es jetzt einfach mal aus, weil ich meine, wir sind hier unter uns. Ich fühle mich dann ein bisschen cool. Weil wenn man so Hip-Hop-Alben hört und sich dann so ein bisschen reinfühlt, das ist ja immer so das Ding, ne? Du willst dich immer mit den Interpreten identifizieren oder sag mal so, die meisten Leute wollen das, unterstelle ich jetzt einfach mal. Also ich will das, also indirekt sozusagen, während ich das Album höre und fühle mich da so ein bisschen ein und dann der Beat geht so in dich rein und du hängst so ein bisschen drin in deinem Sitz und nickst so mit und so. Und ich fühle mich dann, glaube ich, ganz entspannt, ein bisschen cool so insgesamt. Bis ich dann wahrscheinlich den Preis an der Zapfsäule sehe, dann ist es vorbei mit der Coolness aktuell. Aber ich bin ganz gut unterhalten tatsächlich und das macht auch ein bisschen das Album aus, weil das Album relativ konsistent ist. Da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Ich finde, wir haben jetzt hier von Lowlights gesprochen, es hat natürlich Lowlights jetzt im Vergleich, aber es hat nicht so krasse Lowlights, wie wir es von anderen Alben kennen. So Must-Skips, wir hatten es im Vorgespräch schon, es gibt ja wirklich Alben, da denkst du dir, was für ein Müll ist das denn, das ist nicht zu hören. Und das gibt's hier halt nicht. Klar, die Interludes nerven ein bisschen und der ein oder andere Track ist ein bisschen schwächer, aber die laufen trotzdem alle so mit. Die stören dich jetzt nicht und wenn du dich nicht zu sehr dann irgendwie darauf fokussierst oder auf den Text und gerade im Auto funktioniert es immer besonders gut, dann läuft es irgendwie so durch und man behält sich dieses Gefühl, finde ich, vom ersten Track bis zum letzten bei mit leichten Variationen. Und das macht das Album wirklich aus.
Ja, ich stimme dir teilweise zu. Also vielleicht sind für mich die Höhen noch ein bisschen höher als für dich, weil das wirklich so mit meine Lieblingssongs sind, die es so gibt. Also wenn ich mir jetzt so meine, weiß ich nicht, Top 50 oder so, ich will jetzt mal nicht Top 10 sagen, das ist Quatsch, aber Top 50 zusammenstellen müsste, denke ich, wären da schon, die beiden wären da schon drauf, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und deswegen, also ich finde, dass die Knaller, die kommen zu geballt im relativ frühen Teil des Albums. Das ist so nach,
ja, das stimmt. Ne,
und es ist nach hinten, es flacht immer so ein bisschen ab. Also ich merke das, wenn ich halt die Platte, also tatsächlich die Platte höre, die ersten drei Seiten höre ich irgendwie gerne und bei der letzten denke ich mir dann schon so, ja gut, dann ist jetzt auch okay, so ungefähr. Also
das stimmt, ja.
Es ist ein sehr geiles Album, es ist, wie gesagt, es hat seine Schwächen, über die wir gesprochen haben und auch die Sachen, es macht sehr vieles sehr gut. Ich finde das halt so ein bisschen, also ich finde, dass teilweise ist es halt super krass und weil es eben so gut ist, flacht es für mich nach hinten raus ein bisschen sehr ab, aber das haben wir ja auch schon aus, was ist das, aus, oder wenn es bei How I Met Your Mother haben wir es, glaube ich, gelernt, ne? Es gibt nur einen einzigen Mix, der keine Tiefen hat, wie der Barney Stinson Party Remix, da ist, glaube ich, Bon Jovi drauf oder so. Und das ist, glaube ich, ganz normal für ein Album und deswegen, also für mich ist die Performance auch vollkommen gut, ne? Das ist, was mich so ein bisschen ärgert. Aber gut.
Also man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit, also ich komme ja hier aus Bayern Und so die Alpen und die Mittelgebirge, ne? Also am Anfang hast du halt die Alpen, also es geht halt rauf und runter, weil er wollte ja, wie gesagt, das wie so ein Film gestalten. Und ein Film hat halt einen Spannungsbogen. Und der heißt halt Bogen, weil es halt ein Bogen ist, also eine Kurve sozusagen. Und innerhalb dieses Spannungsbogens ist es aber immer eher so wie eine Sinuskurve. Es geht ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab, ne? Du sollst da ein bisschen, keine Ahnung, Blutdruck rauf, Blutdruck runter, kleine Abkühlungsphase und dann wird es halt immer spannender. Und hier ist es aber eher so, du hast halt wie die Alpen, so zickzack, zickzack, zickzack auf hohem Niveau und dann geht es so ein bisschen runter Richtung Mittelgebirge. Hast immer noch Höhen und Tiefen und die sind immer noch nicht Flachland. Also ihr merkt schon, oder du merkst, mein Vergleich ist richtig mies. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine zumindest. Es bleibt schon irgendwie hoch, aber klar, nach hinten fällt es ab. Das stimmt schon. Also die Verteilung ist eigentlich ein bisschen komisch für diesen filmischen Anspruch, den er da hatte.
Ja, genau, das finde ich auch. Aber gut, bei mir ist es halt eben so, ich bin halt ein recht emotionaler Mensch, gerade auch wenn es um Musik geht. Kommen wir doch jetzt zu deinem Steckenpferd. Kommen wir zu den Beats. Und die
Beats,
Beats.
Beats
Und die Beats
und die
in dem,
Beats.
die Beats in dem Album sind natürlich krass, denn es sind Dre Beats, nur,
Ah ja,
obviously.
ah ja.
Das schon mal, glaube ich, für die Qualität spricht. Ich würde vielleicht einmal ganz kurz was sagen. Die Beats sind so gut in dem Album, die sind so gut und ich glaube, ich finde deswegen manche Songs kacke, weil der Beat fängt an und damit meine ich fast, also die Hälfte der Lieder ist kein Scheiß, die fangen an und ich erwarte, jetzt kommt ein Banger. So, jetzt kommt Snoop, jetzt kommt Dre, jetzt kommt, weiß ich nicht, irgendein geiler Dude, Jay-Z wäre mal cool gewesen, weißt du, irgendwie sowas.
Allerdings,
Ne?
ja.
Und was kommt dann? Halt dann irgendwie Corrupt oder so und der ist auch okay so oder Hitman, es ist alles in Ordnung, aber es ist nie, die Beats sind so gut, finde ich wirklich in diesem Album, dass, dass da teilweise einfach die Rapper einfach das gar nicht liefern können, sozusagen.
Ja, das stimmt. Also sowohl inhaltlich teilweise als auch so von der Delivery her. Also es kommt an manchen Stellen nicht so rüber, wobei es geht. Also es hätte noch deutlich schlechter sein können. Ne, also es ist halbwegs passig auch so von der Zusammenstellung her, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich meine, was schon mal spektakulär ist eigentlich, also jeder Song wurde tatsächlich von Dr. Dre produziert und Melman. Also Melman es steht bei jedem Song mit in den Credits, bis auf eine einzige Ausnahme und das ist The Message. Der wurde nämlich komplett von Lord Finesse produziert, von DITC.
Genau.
Also auch ein legendärer Produzent und es sollte eigentlich für sein Album sein. Und dann hat irgendwie Dre den gehört oder er hat ihm den vorgespielt und gesagt, den will ich für mein Album. Und dann hat Lord Finesse damals gesagt, also mein Album oder Dres Album, da ist ja wohl mal klar, wo es hingeht, weil das wird sich definitiv besser verkaufen als meins. Und dann hat Dre den Beat eben gekriegt. Und als Co-Producer ist relativ oft Scott Storch eingetragen. Das war sozusagen so ja, die frühe Phase seines aufgehenden Sterns. Der hat sich ja mal einmal ganz hoch katapultiert. Dann hat er sich finanziell völlig übernommen bei allem. Also unter anderem, ich weiß gar nicht, 20 Bentleys gekauft oder so und war dann direkt wieder pleite. Also dessen Karriere ist auch eher so ein Bogen. Auch rein finanziell, aber gut, sei es drum. Was den Soundteppich anbelangt, also ich werde jetzt hier so ein bisschen rumnörden und du grätsch dann bitte rein, wenn du irgendwas hast, einfach, ne?
Auf jeden Fall.
Die Platte war tatsächlich ursprünglich mal als Mixtape geplant,
Ja.
was ich eigentlich ganz spannend fand, weil es natürlich auch seiner Story, die er selber immer rübergebracht hat, widerspricht, dass er jetzt hier mal richtig ist, zweite Soloalbum und so. Also ursprünglich eher so ein bisschen zurückhaltender gemacht, deswegen auch gerne mal so Scratch-Übergänge, die er erst haben wollte, dann wieder rausgenommen hat. Aber man merkt es halt an diesen Intros, Outros, Skits, an diesen Laberstellen an den Enden, am Ende von den Songs, die waren ursprünglich schon mal mit eingeplant, hat er jetzt auch mit reingenommen, hat es nur so abgemischt, dass dann halt die Songs einfach aufhören und nicht ineinander übergehen. Tut dem jetzt aber irgendwie keinen Abbruch. Und was ich an dem Album so gut finde, dieses Album hat einen ganz, ganz klaren Signature-Sound. Also erstens ist jeder Song klar als Dre-Song erkennbar, okay, geschenkt, das wissen wir mittlerweile. Aber dieser Sound da drauf, das war ein oder ist ein eindeutig modernisierter, muss man dazu sagen, G-Funk-Sound, der teils ziemlich catchy daherkommt, teils ein bisschen zurückhaltend, je nachdem, wie es produziert ist, immer ein bisschen spartanisch wirkt. Also wenn man so die einzelnen Tracks durchhört, dann denkt man sich immer, es ist so ein bisschen wie, wenn du dich noch an DJ Tomek
Ja,
erinnerst.
klar.
Da wurde immer kritisiert, bei dem ist alles zu klinisch. Es klingt irgendwie so, als hätte das in so einem Schlachthaus irgendwie aufgenommen. Ne? Und hier ist es auch so, es wird nichts klinisch. Es ist schon atmosphärisch, aber es ist immer relativ reduziert, minimalistisch, spartanisch.
Genau, und das finde ich ist halt so geil. Das ist einfach der Kom das ist auch komplett durchgezogen in allem, was um dieses Album rum geschieht. Das Cover,
Ja.
Das Cover ist halt, ja. Also das kann sogar ich dir entwerfen.
Spontanischer geht's gar nicht.
Ne, also noch, ne, also und dann auch mit diesem blöden Hanfblatt, das ist ja so, weiß ich nicht, irgendwie End-90er Jahre Kirmes-Hemd-Style, weiß ich nicht, so gab es früher mal so, kennst du diese billigen Hemden, so für 5 Euro auf der Kirmes, wo dann so Hanfblätter genau. Oder so Afro-Typen mit einem Joint drauf waren oder so. Also es ist ja alles genau. Ja wirklich Billo. So, ne? Das ist ja ne, einfach. Ja. Und auch die Videos. Sind auch krass so produziert. Also teilweise, wenn du dir Forgot About Dre anguckst, da ist nur eine Kamera auf ihn gehalten, die ist nicht zentral. Du siehst Dre in seinen Parts rappen und der ist da nur halb drauf. Und ich dachte mir am Anfang so, das kann ja eigentlich nicht aus Versehen passiert sein. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Und genau das ist eben der Gag. Und das hat er eben auch nochmal mit seinem Co-Producer auch in einem Interview gesagt, dass sie wirklich versucht haben, dass alles sollte so, wie du sagst eben, eine Next Episode zum G-Funk sein.
Ja.
Ne? Also sollte alles noch rough sein, also so ein bisschen NWA 2.0. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Grundgedanke. Und das zieht sich eben, wie du sagst, durch die Beats auch krass durch. Ja, das stimmt.
Voll. Und ich meine, er wollte ja so ein düsteres Soundbild entwerfen. Also bei The Chronic, also sein erstes Album, war ja eher so ein bisschen, wenn man so vergleichen will, L.A. am Tag. Ja, so du cruist mit dem Lowrider so durch die Stadt und grüßt die Homies und bla bla bla. Und hier ist genau das Gegenteil. Es ist halt L.A. bei Nacht eigentlich eher. Und das war, glaube ich, auch das, was er im Kopf hatte. Und genauso klingen die Beats. Es ist immer düster. Es ist jetzt nicht so, es ist nicht so Mobb Deep düster, also dir fliegt nicht direkt die Kugel um den Kopf sozusagen, aber es ist trotzdem düster. Und es ist immer ein bisschen atmosphärisch, irgendwelche Aspekte hat er immer drin, die dir so ein gewisses, also erst hörst du immer nur den Beat und denkst, ja, okay, Beat, so geht's voran. Und dann kommt immer irgendwas, was dir so ein Feeling verpasst. Und das kriegt er so spartanisch rein, dass es einem gar nicht auffällt, dass man dieses Gefühl beim Hören aber trotzdem hat. Und das finde ich echt spektakulär.
Ja, es ist ein bisschen mehr G als Funk, ne, wohingegen Chronic
das trifft
mehr
gut.
Funk als G ist, ne? Also ich finde so, auch das wieder, ne? Auch das hast du wieder auch in den Videoauskopplungen, ne? Die sind einfach, also bei Still DRE jetzt nicht unbedingt, aber sowohl Forgot About Dre als auch, was hatten wir noch gesagt? Entschuldigung, ich bin gerade,
Still DRE, Forgot About Dre,
Was hatten wir? Ich bin gerade hier. Next Episode natürlich, ne? Das sind alles, alles eher so düstere Sachen, die könnten auch schon fast New York sein. Ne, weil ich finde irgendwie, Hip-Hop aus New York sieht grau aus. Ne? Wohingegen Hip-Hop aus L.A., der ist irgendwie so orange, gelb, warme Farben. Ne? Also zwar,
es ist geil, dass du das sagst, es geht mir ganz genau.
Es ist zwar Gangster und Ghetto oder so, aber ich finde ein ganz, ganz lustiger Vergleich sind tatsächlich die GTA-Spiele. Die ganzen GTA-Spiele, die in Liberty City spielen, also sprich in dem New York-Verschnitt, ist alles grau und düster. Und die und dann GTA San Andreas dann irgendwie da oder GTA 5 jetzt da irgendwie in Sommerpalmen, Sonnenschein, aber halt trotzdem, also ist auch Gangster, aber anders. Ne? Das finde ich ist ein krasses Ding. Und die Sachen von Dre könnten fast New York sein, finde ich, die Auskopplung. Sind sie nicht?
Das ist ein richtig geiler Vergleich,
Also sind sie klar nicht, aber wenn du es nicht weißt, könnte man drauf kommen. Es sieht, also es wirkt alles mehr Jay-Z-like als Tupac-like, finde ich teilweise.
Voll. Also ein Nas-Video ist für mich schwarz-weiß in meinem Kopf tatsächlich. Ein Dr. Dre-Video oder ein Snoop-Video ist bunt. Ja. Und so ein Südstaaten-Video ist so knallquietschbunt überdreht.
Mhm. Ja gut, wenn du meinst, dann Busta Rhymes denkt auf jeden Fall.
Ja gut, da kommt er dann nicht mal das unbedingt daher, aber klingt teilweise.
Aber so daran, aber ja, aber es gibt aber doch,
das, das passt das schon.
Gibt, das ist richtig. Ja gut.
Ja, und so schafft er das dann auch. Und was er halt ganz besonders gemacht hat im Vergleich zu vielen anderen, also erstens mal, er hat hier Samples relativ spärlich eingesetzt. Auf The Chronic hat er noch ziemlich viel Samples verarbeitet, hier sehr spärlich. Aber wenn, dann sehr prominent, wie hier auf What's the Difference zum Beispiel, da zieht sich das Sample ja komplett, ist ja stilbildend für den ganzen Song. Und was er auch gemacht hat auf diesem Album, hat er selber gesagt, er hatte nicht so richtig Bock, irgendwie Samples einzuspielen, sondern er hatte eher Bock drauf, sich einen Musiker hinzustellen und der sollte das Sample dann nachspielen. Und wenn man genau hinhört, alle Samples klingen zwar so wie im Original, aber ein bisschen anders, was daran liegt, dass er dann einfach jemanden hingestellt hat, hat gesagt, du nimmst jetzt hier, keine Ahnung, Piano, Synthi oder so und spielst das jetzt irgendwie eins zu eins nach, aber du machst es. Und du baust es dann so ein, dass es hier reinpasst, was es ihm halt leichter gemacht hat, dann auch die Tempi ist dann das der Plural, glaube ich, ne? Ich bin so nicht bewandert in diesen musikalischen Fachbegriffen, aber wie auch immer, um das dann halt anzupassen. Das geht halt einfach viel leichter, wenn du jemanden hinstellst und sagst, okay, hier ist der Rhythmus und dann spielst du da drauf. Und er hat auf diesem Album tatsächlich eine komplett neue Soundformel kreiert, die sich dann über die nächsten Jahre durchgezogen hat. Und das finde ich das Geile. Und das ist auch dieses Stilgebende an diesem Album. Du hast immer die gleichen Elemente in jedem Song, also eigentlich wirklich fast in jedem Song, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und die sind immer, du hast ziemlich peitschende Synthi-Streicher, also mal streicherartiger, mal wirklich Synthi-artiger, was ja für G-Funk sowieso stilbildend ist. Du hast fast immer dominante Piano-Loops, also wenn wir denken an Still Dre oder sowas, Ding, 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 wo du halt das Piano sozusagen das ganze, den ganzen Song vorgibt. Du hast tiefe Bässe, die auch tatsächlich von den Bassisten eingeschlagen sind und jetzt eingespielt sind und nicht irgendwie wie elektrisch sonst wie erzeugt. Du hast immer ziemlich hart schlagende Snares, das ist halt Dr. Dre. Und das Ganze ist immer so ein bisschen aufgelockert von so einer Art Melodie, die auf unterschiedliche Art und Weisen zustande kommen kann. Wenn du noch an Nothing But a G-Thang denkst, die Melodie ist ja auch eigentlich absolut 0815, aber sie prägt sich halt so in den Kopf ein, dass du nicht drumherum kommst und selbst die ist wieder geklaut. Das ist auch wieder so ein nachgespieltes Sample, ne? Und ist jetzt nicht hier drauf auf dem Album, aber genau diese Formel, wenn du die zusammenfasst, genau so ist jeder Song auf diesem Album. Und das macht's so wichtig, kommen wir später noch drauf, so wird auch so ziemlich jeder Song von ihm sein in den kommenden, keine Ahnung, 5, 7, 10 Jahren. Und das hat Hip-Hop mitgeprägt. Also jeder wollte einen Dre-Beat haben, der so klingt, auch wenn er selber vielleicht gar nicht wusste, dass es so ist. Und ich habe da ein ganz paar interessante Zitate gefunden. Ich habe jetzt mir gar nicht aufgeschrieben, dummerweise von wem das war, aber da stand, also ich zitiere jetzt, jeder Dre-Track beginnt gleich. Der Doktor sitzt hinter der Drum Machine, umringt von vertrauenswürdigen Musikern. Sobald Dre einen rohen Beat gezimmert hat, sollen die Musiker Melodien zum Beat spielen. Die haben dann alle wild durcheinander gespielt quasi in den Sessions. Und wenn er etwas hört, das ihm gefällt, holt er den jeweiligen zu sich und werkelt mit ihm alleine am Sound für den Track weiter. Also zum Beispiel den Bassisten oder halt irgendeine Piano-Line, wo er sagt, okay, das passt ganz gut. Und wenn das dann passt, dann hat er sich den nächsten Musiker dazu geholt und hat gesagt, okay, Piano habe ich jetzt, jetzt brauche ich noch einen Bass. Jetzt spiel doch mal ein bisschen rum. Und so halt nach und nach diese Beats zusammengesetzt. Und dafür hat er sich halt auch die richtigen Leute reingeholt, nämlich zum Beispiel Mike Elizondo, der hat halt die Bassgitarre gespielt und wirklich diese wummernden Basslines gespielt, also wie in Still Dre die ganze Zeit. Merkt man manchmal gar nicht, wenn ihr nochmal bewusst reinhört. Und hört euch Still Dre an und versucht auf den Bass zu achten und merkt, okay, ohne den Bass ist der Song einfach nicht dieser Song. Was echt spektakulär ist. Und vor allem halt, da kommt dann Scott Storch wieder ins Spiel mit den Piano-Loops. Bei Still Dre ist es ziemlich offensichtlich. Hat aber auch die ganzen Strings und die Synthes mit eingespielt, zum Beispiel bei Murder Inc. im Hintergrund. Also, ne, das passt genau und macht halt diesen Song aus. Und diese ganzen orchestralen Bestandteile bei What's the Difference, die Bläser, die dann halt reingespielt wurden und so, das kam dann alles von Scott Storch.
Ja, also generell finde ich, macht es bei diesem Album deutlich mehr Sinn als bei vielen anderen, einfach mal nur die Instrumentals zu hören. Das ist echt krass. Also da merkt man, wenn man Instrumentals hört, merkst bei manchen Leuten ist es super ernüchternd. Da merkst du nämlich, okay, das sind echt Kackbeats. So, also dann hast dann irgendwie nur relativ billige Beats und davon dann irgendwie auch nur 4 Stück gefühlt, die sich dann immer wiederholen oder irgendwie sich drehen und einfach ja, so ein bisschen unbefriedigendes Gefühl hinterlassen. Ne? Also ist ja sehr oft so, ne? Also auch in anderen Musikrichtungen ist es ja so, dass man viele Songs leben ja auch von der Stimme des Sängers, der Sängerin, des Rappers, wie auch immer. Und
Genau.
bei dem Album macht es super viel Spaß, nur die Lyrics, nicht die Lyrics, die Instrumentals zu hören. Weil
Voll.
da merkt man erstmal, A, wie du gerade sagst, dass das ein Soundteppich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ne? Das Ding, das passt zusammen. Da greift ein Rädchen ins andere. Und eben auch, wie du sagst, das hat so ein paar Elemente, auf die muss man erstmal kommen. Und wenn man das dann eben dann
Genau.
sozusagen so für sich hört, das ist echt spannend. Also würde ich sonst echt nicht machen, mich irgendwie hinsetzen und eine Stunde nur Beats hören, aber da macht es echt mega Bock. Und es ist super stimmig.
Ja, und das Geile ist auch, wenn man die Beats an sich hört, also abgesehen davon, dass die geil sind, es wirkt immer so ein bisschen leer. Und das zeigt auch, wie gut diese Beats auch darauf ausgelegt sind, den Rap zu unterstreichen, der dann darauf stattfindet. Es gibt ja Beats, die sind komplett dominant, dann rappt irgendwer drüber, es klingt so ein bisschen disharmonisch. Oder manche Producer legen so viel Wert drauf, also zu glänzen sozusagen, dass du denkst, Hammer Beat, und der Rapper geht komplett unter. weil du einfach nur noch diesen Beat im Kopf hast. Und hier ist es aber so, wenn du die Beats hörst ohne Rapper, erstens mal, du kriegst die ganzen Bestandteile nochmal eins zu eins mit und denkst, ah, geil komponiert. Gleichzeitig klingt alles so ein bisschen leer. Und da war dieses Bild, das schöne Bild von einer leeren Stadt. Also dieses Album als Instrumentalalbum ist so ein bisschen wie durch LA nachts fahren und alles in einem Bett. Ist jetzt ein bisschen unrealistisch in LA, weil die meisten sind halt nicht im Bett, ja. Aber musst halt die richtigen Straßen raussuchen. Dann ist es auch so, es fehlt ein bisschen was und es ist trotzdem geil. Und eins noch ganz, ganz wichtig, das darf man bei Dre nie weglassen, irgendwie, wenn man so die Beats analysiert, ist geil. Und zwar sein absolutes Signature-Sound-Dings, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar die West Coast Whistle Riffs. Und das ist genau das, was du mal kennst als dieses Pfeifen im Hintergrund, ne? Und
Ja.
das hat man in so vielen Songs hier in Lightspeed, in Housewives, Some LA Niggas und so, immer dieses so im Hintergrund auf so verzerrte Synthie-Art und Weise. Es ist immer drin und immer wenn ich sowas, ich nenne es jetzt einfach mal Pfeifen, ja, in Ermangelung eines besseren deutschen Begriffs, zumindest kenne ich keinen, da wird es sicher geben, da muss ich sofort an Dre denken. Ich höre einfach nur dieses Pfeifen und weiß sofort, okay, ist ein Dre-Beat. Und das bringt er immer so ein, aber teilweise, dass du es gar nicht mitkriegst. Und nach dem Song denkst du dir so, hä? Also es klang so nach Dre, aber warum eigentlich? Und wenn du es dann nochmal hörst, merkst du, ah ja, okay, das passt, okay, die anderen Sachen wurden weggelassen. Aha, okay, das Sample hier. Und weißt du, und dann so baut sich dieser Soundteppich, der ist ganz fein gewoben. Man kann den aber so richtig schön auseinanderlegen. Das ist bei anderen Producern natürlich nicht so einfach, weil. Keine Ahnung, viele hören halt einfach Platten. Also was heißt einfach? Das ist ja auch was, was es geil macht. Und dann pflücken sie da was raus und da was raus, basteln ein bisschen an der Drum Machine rum. Aber bei ihm ist halt, sind diese Bestandteile ganz klar gegliedert, strukturiert. Du weißt, wer was gemacht hat, wer was für was zuständig war. Und es funktioniert einfach auf dem Album. Und was ich auch noch ganz witzig fand, noch ein Zitat hier von Tess One von People Under the Stairs. Das fand ich, das trifft so gut einfach. Er hat gesagt, The Chronic war ein Meilenstein in Sachen Tontechnik und Mastering. 2001 dagegen ist Katzenscheiße. Ich kenne einen Toningenieur, der damals dabei war und anscheinend wollte Dre die lauteste CD ever. Ich denke, sie wollten einfach den monströsesten Wumms aus den Boxen ballern. Und das ist natürlich so ein bisschen despektierlich von ihm ausgedrückt, aber es stimmt halt, weil dieses Album, es klingt laut, auch wenn du es gar nicht laut hörst. Also die Beats knallen, das macht's geil. Nicht unbedingt bei jedem Song, manche sind so ein bisschen ruhiger, aber selbst da ballert's irgendwie, wenn du es ein bisschen lauter machst. Und dazu kommt dann so ein bisschen dieses Gangster-Atmosphärische und ich glaube, das hat er ganz gut geschafft. Also, dass das physikalisch Schwachsinn ist, wenn du es leise drehst und du machst das Album laut, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das wissen wir auch. Aber ich weiß, was er damit gemeint hat, und es kommt da eigentlich ganz gut rüber.
Ja, da haben wir gerade unseren Beat-Batman Sammo auf jeden Fall in seinem Element gesehen. Ne? Da merkt man das, da bin ich definitiv eher der Robin oder vielleicht auch eher ein verpeilter Riddler. Mal gucken, also was Beats angeht, bin ich, da bist du mir wirklich meilenweit voraus. Aber ich kann das, was du sagst, beziehungsweise was du gerade zitiert hast, kann ich sehr gut nachvollziehen und unterschreiben. Also ich mag den Vergleich mit der leeren Stadt sehr gerne. Und es ist halt krass. Also, ne, wir haben das ja schon öfters gesagt, dass halt eben, oder dass ich Musik oft daran messe, so was das für Emotionen irgendwie in einem wachrüttelt irgendwie. Und dieses Album schafft es eben konstant, diesen, ja, wie du es nennst, diesen düsteren West Coast-Style, lauten West Coast-Style, weiß ich nicht, G-Funk 2.0, wie wir es auch immer nennen wollen. Das ganze
Ja.
Ding ist einfach da. Es ist greifbar. Und es ist super intensiv, sag ich mal.
Ja, intensiv, genau,
Ja,
das ist ein guter Begriff,
das muss ich dann
ja.
sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann dieses Album auch eigentlich wirklich immer hören, außer wenn ich jetzt vielleicht irgendwie in Ruhe nachdenken will, dann ist es vielleicht nicht das Passendste so, ne? Weil man
Ja,
dann
nee.
doch eher dazu neigt, wahrscheinlich einmal auf die Schnauze zu hauen, anstatt Sachen zu Ende zu denken. Aber es ist auf jeden Fall cool. Ich würde dich jetzt gerne noch eine Sache fragen, das hast du mir gesagt, da hast du dich mit auseinandergesetzt. Und zwar, bevor wir mit den Beats hier fertig sind, Samples. Du hast gesagt, es gibt ein paar Samples. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kennst du dich auch deutlich besser mit aus als ich. Welche Samples hast du gefunden und beziehungsweise welche Samples gefallen dir besonders gut?
Also, da muss man eins dazu sagen, was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich ja dann online rauszusuchen, welche Songs gesampelt wurden. Hör mir dann ganz gern die Originalsongs an, was ich irgendeinen alten Jazz-Song und höre dann den Hip-Hop-Song und versuche, also entweder ich höre es sowieso schon raus, aber meistens höre ich zwar das Sample raus, aber weiß nicht, von wem es ist. Oder ich kenne es halt nicht und höre das dann und denke mir, ah, geil, was er da draus gemacht hat. Und das mache ich wirklich super gerne, so Samples nachforschen quasi. Und ich kann auch nur empfehlen, also wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann macht hier zwischendrin einfach mal Pause und hört euch auch die Songs an und dann den Dre-Song und freut euch einfach so, wie ich mich dann freue, wenn ich das höre. Also ich hatte es ja schon angesprochen bei What's the Difference, sind halt diese ersten Sekunden von Charles Aznavours Parce que tu crois. Wie gesagt, cool, weil es halt so ein richtig so französisch 60er Jahre, wie man sich's vorstellt, wenn man so einen alten Louis Dauphiné Film anguckt, dann läuft sowas. Und sowas dann irgendwie in einem Gangster-Rap-Album wiederzufinden, das ist ja schon, allein dieser inhaltliche Twist ist ja schon ganz witzig. Dann bei Forgot About Ray, da hat er dann einen richtigen Twist gemacht, was die Musikrichtung anbelangt. Und zwar No Doubt, sagt er vielleicht noch was?
Klar.
So dieses, keine Ahnung, 90er Pop-Rock.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man es genau klassifiziert, ne? Also, The Climb von No Doubt ist da drin relativ prominent gesampelt und es wäre mir niemals aufgefallen, muss ich
Krass.
ganz ehrlich sagen.
Ja, verrückt.
Kennt?
Also ich kenne das Lied halt,
Ja.
deswegen, ja.
Ja.
Wahnsinn, krass. Da hätte ich aber, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also da muss man für nachforschen, glaube ich.
Da muss man echt nachforschen. Also, wie gesagt, bei manchen Sachen ist es offensichtlich. Also, wenn du Parce que tu crois kennst, ich kann es natürlich auch nicht, ja, ich habe es danach gehört, dann weißt du sofort, okay, das ist der Song, dann hörst du es in der ersten Sekunde. Bei The Climb von No Doubt hörst du es eben nicht unbedingt. Bei Forgot About Ray, da ist es ein bisschen subtiler gemacht. Bei Explosive hat er dann im Shaft-Soundtrack gewühlt und das ist witzig, weil das war mir noch so ein bisschen im Ohr, weil ich von gar nicht allzu langer Zeit den Film Shaft geguckt habe. Und das ist von Soul Man and the Brothers, deren Version von Bumpy's Lament. Oder Lament, Bumpy's Lament, wie auch immer. Ist ganz witzig und fügt sich da auch sehr gut ein und macht halt den ganzen Song aus. Bei der Next Episode ist ganz witzig, das solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, von David McCallum, The Edge. Warum erwähne ich das jetzt so? Der Song ist das reinste Sammelbecken von Hip-Hop-Samples. Also als ich dann The Edge gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, da fallen mir jetzt spontan 10 Songs ein, die einfach aus diesem Song wiederum Samples rausgeklaut haben, weil der Song so vielfältig ist. Also da ist in jeder Minute was anderes los und jede Minute passt perfekt. Also gefühlt ist so halb Hip-Hop 90er irgendwie aus David McCallum The Edge irgendwie zusammengestückelt. Und das ist manchmal ganz geil. Das ist so eine kleine Hip-Hop-Reise, ohne Hip-Hop zu hören. Und bei Murder Inc. auch sehr gut zugegriffen. Murder Inc. ist ja sehr düster, ne? Also geht es ja darum, dass sich zwei Auftragskiller unterhalten am Telefon, was denn so passiert ist. Soll ganz düster sein, was passt natürlich Besseres, als dann beim Film Halloween zu graben. Und also von, ne, Halloween von John Carpenter, Horrorfilm und so weiter, und sich aus diesem Halloween-Theme zu bedienen und daraus diese Hintergrund von Murder Inc. zu machen. Mega gut, passt richtig gut. Und was sehr witzig ist, hätte ich niemals erkannt, müsst ihr reinhören. Kennst du noch Here Comes the Hot Stepper von Inika Mose?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich sing's jetzt nicht, weil ich furchtbar schlecht singe, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ansonsten, Here Comes the Hot Stepper. Kennt jeder, also kennt wirklich jeder aus zig Filmen. Das ist genau das Gegenteil von Halloween. Das ist nämlich sehr fröhlich und lustig irgendwie. Und ist trotzdem mit drin und es passt. Also wirklich, also. Das finde ich schon allein spektakulär, dass du einen Song, der düster ist und einen Song, der genau das Gegenteil ist, zusammenbaust zu wiederum einem düsteren Song und es funktioniert. Das ist geil. Und einmal Ärger gab es dann halt auch noch, wie es halt so ist, wenn man Dinge samplet, nämlich die Fatback Band, nie gehört in meinem Leben, hat Dre damals auf 1,5 Millionen verklagt und gewonnen, denn er hat auf Let's Get High ihren Song Backstroke hingeklaut und das ziemlich dreist, muss man ehrlich sagen. Hat weder das Sample auch angegeben noch sonst irgendwas. Und es war dann eine relativ klare Sache. Also wenn ihr von Fatback Band Backstroke hört, dann wisst ihr auch gleich, was in Let's Get High los ist, nämlich so ziemlich alles davon. Ja, und das macht wirklich Spaß. Also hab zum Geburtstag meiner Frau tatsächlich, kann ich hier noch als kleine Empfehlung mit reingeben, die Platte, ach Gott, jetzt fällt mir gar nicht mehr der Name ein, Gott, ist das peinlich, von, ich reich's nachher nach, auf jeden Fall, aber es ist diese Mash-up-Platte, ist völlig der Name entfallen jetzt, von Lauryn Hill und Nina Simone, von Americo Gazaway, keine Ahnung, auf jeden Fall, der hat das gemischt halt sozusagen, Nina Simone Musik und die Musik von Lauryn Hill und hat da quasi ganz neue Beats rausgebaut. Und das ist so geil. Und da haben wir neulich halt mal die ganzen Nina Simone Songs angehört und dann die ganzen Original Lauryn Hill Songs und dann diese Mashups. Grandios, ne? Da kannst du den ganzen Nachmittag verbringen und hast danach gute Laune. Also kann ich dir nur mit auf deinen Weg geben, Maus. Tu das.
Ja, sehr gerne. Das Mashup-Album kenne ich übrigens, das ist wirklich sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war's hier gerade mit Samos kleiner Sample-Ecke. Und ja, für uns war es das jetzt auch. Wir hören allerdings nicht auf, dieses Album zu besprechen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir uns da ein ziemlich dickes Brett für den Anfang ausgesucht. Und das bedeutet Folgendes. Das wird eine Doppelfolge. Also
Yes.
wir fangen einfach direkt mal mit einem Special an. Sprich, für diese Woche war es das jetzt. Wir machen hinter den Beats jetzt einen kleinen Cut und treffen uns dann wieder und sprechen nächste Woche über die Features, die sehr zahlreichen Features auf diesem Album, über den
Oha.
Rap-Style und einfach auch nochmal so zusammenfassend, was hat dieses Album mit uns gemacht, was bleibt. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Ganze hier genossen, hattet schon Spaß und freut euch drauf. Wie gesagt, jetzt dadurch, dass jetzt noch eine, dass es eine Doppelfolge wird, wird auch unser Rhythmus gebrochen. Also, das heißt, nächste Woche erscheint dann schon sozusagen der nächste Part und dann die Woche sozusagen dann schon die nächste Folge. Also von daher, wenn euch das gefallen hat, glaube ich, kommt euch das ganz entgegen. Und ja, Samo, vielen Dank und bis nächste Woche.
Dir auch. Haut rein, ciao.